ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Wenn jemand eine BC Rich umhängen hat, der wird uns auf keinen Fall mit irgendeinem Indie-Rock langweilen. Und damals war es auch ganz genauso, Alter, wenn sich irgendwie jemand eine Telecaster umhängt, dann weiß man auch so ein bisschen, was man zu erwarten hatte. Simon, guten Morgen. Alte Kiste, wie geht's?
Moin, soweit so gut. Heute schön früh am Start.
Obwohl ich meine, 8 Uhr oder sowas, ne? Unchristliche Zeiten.
Ja, fürs Wochenende schon ein bisschen sportlich. Allerdings bin ich ja eh gern frühwach, von daher.
Es ist Samstag, muss man dazu sagen. Und Simon und ich uns trennen nicht nur einige Kilometer, sondern auch 3 Stunden Zeitunterschied. Und ich habe das Glück, dass wir bei mir um 11 loslegen können vormittags. Und Simon muss schon um 8 Uhr morgens ran. Er muss ja schon um 7 aufstehen, um sich auf die Sendung vorzubereiten. Da wird natürlich erstmal durch den Palast gelaufen, in einem offenen Bademantel mit wehender Banane und so. Und in die Redaktionsräume von Gear of the Dark reingeguckt, wo natürlich die Leute schon seit Tagen an dieser jetzigen, an der neuen Folge und an den Folgen, die noch kommen, arbeiten. So in etwa dürfen wir uns das vorstellen.
Da werden die Gags vorgeschrieben. So. Alles, ja. Ja, so läuft das nämlich ab. An Schreibmaschinen. Ne? Und das sind wechselnde 16-Stunden-Schichten, die hier gefahren werden.
Du musst ja auch, bist ja auch sehr beschäftigt damit, du musst ja auch oft Leute feuern und so, wenn die Gags nicht so gut ankommen. Wenn wir hier so Gags machen und die verpuffen zum Beispiel, wir kriegen nicht das erhoffte Feedback oder der Partner, ich lach nicht, du lach nicht, da rollen direkt Köpfe im Hintergrund, ne?
Absolut, und zwar sprichwörtlich.
Ja.
Die Guillotine steht im Hinterhof.
Ganz genau, ja. Hier, mir geht's Bombe, das Wetter ist fantastisch. April ist eine der schönsten Zeiten in Florida. Es ist schon so richtig warm, aber es ist noch nicht so richtig feucht, heiß und so. Deswegen bin ich gerne die meiste Zeit am Strand gerade und mach solche Sachen. Ne?
Der feine Herr. Hier ist weiterhin wechselhaft. Wir haben immer mal so einen frühsommerlichen Tag und dann regnet es wieder tagelang und ist kühl, aber ich finde es total nice so. Ich finde es,
es ist so traurig, mit was du dich begnügst, aber jeder Jack ist anders, wie man bei uns in Florida sagt.
Das ist richtig, ja. Altes floridianisches Sprichwort. Was geht? Das wolltest du auch gerade fragen, oder? Was geht?
Ja, was gibt's Neues bei dir, Simon, Herr Havemann?
Guck mal, ich habe mir gestern, ich habe ein neues Pedal bekommen. Ach, ich halte es mal hier in die Kamera.
Kannst Pitchfork kenne ich, habe ich noch nie gespielt, aber erklär mal kurz, was es macht. Ich habe so mir so Demos davon, Electroharmonix Pitchfork, erzähl.
Mhm. Ja, das macht mehrere Sachen. Einerseits ist es so ein Pedal, womit du quasi eine Gitarre runterstimmen kannst, was wir ja bei Nightmare weiß Gott nicht brauchen eigentlich, weil wir schon tief genug gestimmt sind. Ich habe es mir tatsächlich eigentlich in erster Linie geholt, weil natürlich auch ein Octaver eingebaut ist und was ich sehr cool finde an dem Pedal ist, dass es einen Blend-Knob hat. Und wir spielen ja bei Nightmare zum Beispiel auch öfters mal so kleine Sekunden oder so. Und wenn man
kleine Sekunden, was meinst du damit?
Wenn die eine Gitarre, sagen wir mal, den ersten Bund spielt und gleichzeitig die andere Gitarre einen Leerbund und dadurch eine Dissonanz entsteht. Und theoretisch kann man das mit dem Pedal nachmachen, weil du diesen Blend-Knob hast. Und ich könnte jetzt theoretisch die Gitarre einen Halbton runterstimmen mit diesem Pedal und dann so ein 50-50-Signal rausschicken und dann kann ich das mit einer Gitarre machen. Aber mir geht es auch ein bisschen um den Octaver. Ich bin nämlich echt tatsächlich total Octaver-Fan. Um so Parts anzufetten. Und
Für Akkorde oder nur für Single Notes?
Ja, mehr für Single Notes als für Akkorde. Und manchmal so ein bisschen, da hat auch schon für so ein paar Akkorde, dass du so ein 12-Seiter-Effekt oder so vielleicht mal erzielst. Ich will immer ein bisschen rumexperimentieren damit für so Nightmare-Sachen, für die EP, über die ich jetzt schon seit Monaten labere, obwohl wir noch immer unsere Platte fertig machen. Aber ja, es ist Teil meiner Rumexperimentier-Sache, die ich irgendwie momentan, die mir momentan einfach Spaß macht. Verschiedene Pedale ausprobieren, verschiedene Sounds ausprobieren, um ja, so Zeug zu machen. Und deswegen habe ich mir das jetzt mal rausgelassen. Wo wir übrigens gerade beim Thema Pedale sind, hast du mitbekommen, dass Digitech irgendwie so ganz komisch, es ist so unklar, ob die out of business sind oder so. Die wurden von irgendwem aufgekauft vor ein paar Jahren und auf einmal sind überall Digitech-Pedale out of stock. Und wenn du jetzt mal auf Reverb oder so die Gebrauchtpreise anguckst, kostet so ein Whammy zum Beispiel jetzt einfach mal $500 oder so. Und ich habe nämlich, als ich hier dieses Pitchfork mir ausgesucht habe, auch mal dieses Digitech Drop Pedal angeguckt, einfach mal so aus Interesse und während ich das gemacht habe, ist so von einem Tag auf den anderen sind die Preise, haben sich irgendwie verdoppelt. Crazy Nummer irgendwie, aber scheint irgendwas im Argen zu liegen.
Ha, interessant. Ich habe nämlich ich habe tatsächlich, wo du das ansprichst, klingt so ein bisschen wie anmoderiert, aber mir ist genau selbiges aufgefallen, weil ich bin ja eigentlich jeden Tag bei scheiß Reverb und gucke immer nach neuen Sachen und so. Ich muss da auch unbedingt mit aufhören. Aber mir ist es tatsächlich nicht nur bei Digitech-Pedalen aufgefallen, sondern auch bei DoD-Pedalen. Das ist ja Gerüchte, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich gehört es ja derselben Firma, eine Samsung-Unterfirma tatsächlich, Harman oder so.
Genau, ist korrekt.
Ich habe nämlich mir vor 2 Jahren diverse DoD-Pedale gekauft, weil die so eine Promo-Aktion wie so ein Relaunch quasi hatten.
Ja,
so.
Ich erinnere mich.
Passt sehr so ein geil. Bisschen zur heutigen Sendung, verraten wir noch nicht zu viel, aber das Image war so ein bisschen so von wegen so der Volkswagen unter den Pedalen so. Und da habe ich mir mega viele DoD-Pedale gekauft, weil die teilweise für so Dumpingpreise von so $39 neu. Und die kosten jetzt alle über $100. Und da habe ich mich nämlich genau bei Reverb total darüber gefreut, dass ich so viele Schnäppchen gemacht habe. Einen geilen Phaser und meine momentane Lieblingszerre. Ich hatte das Gefühl, ich habe da neulich schon mal drüber gesprochen oder nur, weil ich es jeden Tag angucke, weil es hier auf dem Schreibtisch steht. Ein DoD Gunslinger, eine MOSFET Distortion. Kann ich dir mal kurz in die Kamera halten. Extrem starkes Pedal. Also, kann ich nur empfehlen. Extrem geil. Und nochmal zurück zu den Octavern. Ich habe sie alle durch, kann ich fast behaupten. Und ich lande immer wieder beim OC3 von Boss.
Ja, schau an.
Never change a winning team. Ja, weil du kriegst sie überall, wenn der mal abraucht. Du kannst ihn überall, kannst du wahrscheinlich bei Karstadt kaufen oder so. Und wenn du den in diesen, Poly-Mode stellst, dann kommt der, wenn du bei Power-Akkords bleibst, auf den tiefen Seiten sogar einigermaßen gut mit Akkorden klar. So, und das kommt, ein Elektro-Harmonix POG, POG kommen die auch mit einigermaßen klar, aber die klingen immer sehr Synthesizer-mäßig. So, und das kann mal cool sein, aber ich lande immer wieder beim Boss-Pedal.
Ist es, ich habe mich natürlich jetzt zwangsläufig die letzten Wochen, bevor ich mir das Ding hier gekauft habe mit Octavern und Pitch-Shiftern und so, auseinandergesetzt.
Frag doch, Junge, frag.
Ist das Boss OC3 das, was auch diesen Knob hat, wo du das so einstellen kannst, dass nur der Octaver nur die tiefen Seiten betrifft? Das nämlich
ja, der hat so ein Range.
Genau.
Ja, ja, cool, das ist total praktisch, dass du kannst du zum Beispiel so einstellen, dass du. Das ist natürlich immer so ein bisschen Pi mal Daumen, aber ich habe das zum Beispiel so eingestellt, dass er auf meiner Bariton dann tatsächlich nur die tiefen 3 Saiten und so ein ganz, ganz bisschen was von der vierten, von der, wie nennt man sie, G-Seite oder was weiß ich, was das ist bei Normalsterblichen, mitnimmt. Und das funktioniert sehr, sehr gut tatsächlich.
Ja, schau an.
Und das geht beim POG zum Beispiel nicht. So, ey, ich habe mehrere davon. Ich kann dir vielleicht mal nächstes Mal, wenn ich dich besuchen komme, bringe ich dir mal einen mit, dann kannst du damit rumprobieren.
Gerne, sehr gerne.
Aber gut, dass du es ansprichst. Ich bin Simon, Alter, hier ist die absolute Hölle los. Ich stürze mich in absolute Unkosten und ich bin bereit, alles, was ich besitze, aufs Spiel zu setzen, weil ich habe so einen unbändigen Gearbock gerade. Also es ist wirklich, ich kriege das so alle 2 Jahre, wo ich wirklich nachts nicht mehr pennen kann, weil ich nur von Kabeln träume. Das ist dann auch ein bisschen homoerotisch. So. Aber ich möchte, sondern es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich brauche einen Vintage Fender Bassman. 50 Watt nach Möglichkeit ohne Master Volume. Das ist die perfekte, also wirklich Real Talk. Das ist die beste Pedal-Plattform, die es überhaupt gibt bis zum heutigen Tage. Jedes Pedal, wenn das Pedal damit nicht geil klingt, kannst du es wegschmeißen. So weit würde ich gehen. Dieser Amp kann einfach alles. Und die ersten, die alten ursprünglichen Marshall-Amps, die sind, soweit ich weiß, alle auf dem Bassman aufgebaut. So, ne? Tatsächlich. Interessanterweise. Das ist ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber so in etwa in die Ecke geht's. Und ich brauche so ein Teil, weil ich habe immer, wenn ich so Gear-Videos gucke, dann ist es früher oder später immer so, dass sich alle immer auf so einen alten, schönen Blackface oder Silverface Bassman einigen können, wenn es darum geht, so Pedale vorzustellen und solche ganzen Geschichten. Deswegen bin ich da total auf dem Film.
Die sind aber nicht billig, ne?
Ja, doch. Also ich finde schon, hier in den USA kriegst du einen gut erhaltenen Silverface so schon durchaus so für so $800-900, wenn du Glück hast.
Ja, okay, das geht ja tatsächlich.
Ja, finde ich total.
Aus irgendeinem Grund, das wäre viel, viel mehr Kohle.
Nee, ich habe ja wirklich sehr viele alte Vintage Fender Amps. Und das ist tatsächlich dann sogar noch einer der günstigeren. Und ja, der muss auf jeden Fall an den Start. Ansonsten war ich beim Zahnarzt. Der Zahnarzt hat gesagt, ich habe nahezu perfekte Zähne. Deswegen habe ich gedacht, muss ich mich mit dem Amp belohnen.
Ja, Glückwunsch.
Denn, wie du weißt, hier in Amerika, wenn der Zahnarzt mal sagt, sie haben keine perfekten Zähne und da muss gebohrt werden, dann kannst du nämlich direkt einen Amp verkaufen.
Das ist richtig, ja.
Ja, das ist, ich habe so einen Zahn, kannst du das sehen? Der ist so dunkler, der Schneidezahn, als der andere.
Ja, doch, sieht man sogar so ein bisschen, ja.
Das rührt von einer Klopperei her, also von vor 15 Jahren oder so, wo der Zahn leider dran glauben musste. Der ist dann aber im Kiefer geblieben, ist halt nur aber abgestorben, so ein paar Monate später. Und da habe ich mal gefragt, so aus eitlen Gründen, ob man den nicht so bleachen kann. Bei mir sind ja sehr viele Körperteile gebleacht, so. Und dann dachte ich, einfach mal so, ob wir nicht mal auch den Zahn. Aber auch da erschreckende Summen werden da aufgerufen. Da habe ich mich schallend lachend in den Zahnarztsessel geschmissen und meiner kaufe ich mir lieber einen Amp und bin abgezogen.
Ja, und der Zahnarzt hat das sicherlich gut verstanden, ja.
Der hat das natürlich begriffen.
Ja, Gear. Fett. Ja, nö, sonst habe ich keine Gear-News von meiner Seite.
Ich habe noch eine. Eine habe ich noch, wenn ich sagen darf. So, ich habe mir auf dein Anraten hin den HM2-Blender, den Death Knob, gekauft. Auch finde ich im besten Design in Weiß. Also finde ich unschlagbar, weil die Details da so geil rauspoppen. Muss jetzt im Nachhinein sagen, es ist ein wirklich fantastisches Pedal. Weil es macht halt genau das, was man von einem guten HM2 kennt. Aber ich habe es wirklich vor alle Zerrer, die ich besitze, geschaltet. Und das Geile ist, ich weiß nicht, ob wir das in aller Genauigkeit hier erklärt haben, du erhältst halt den Charakter von jedem Zerrsignal, aber du,
yep,
der kriegt halt diese HM2-Schneidekante, so, ne? Und das ist total, genau, geil. Muss aber sagen, $200 knapp dafür ist wirklich dreist. Für einen scheiß Knopf, das ist wirklich ein fucking Verbrechen, wenn du mich fragst.
Ja, naja, er weiß halt, was er hat, ist so meine, ne? Ich glaube, die Leute kaufen es halt einfach trotzdem, weil das Pedal halt seinen Job so gut macht. Ja, auf jeden Fall.
Ist ja auch schön. Ich will nur sagen, es ist auch mega geil und ich bin froh, weil sie kommen ja oft in Limited Runs. So, und wer weiß, irgendwann kostet er mal $500 und dann kaufe ich mir davon einen neuen Zahn.
Der sieht aber tatsächlich ganz geil aus. Halt nochmal in die Kamera bitte.
Der ist wirklich richtig, richtig schön. Der hat halt auch, wie sagt man so, wenn man das so anfasst, dann poppt.
Wie eine Gravur, ne?
Wie eine Gravur, so. Also es ist schon, also ich habe viele teure Pedale und das ist so eins, wenn man die in Hand nimmt, da denkt man so, okay, die Wertigkeit ist da auch irgendwie berechtigt. So, ich habe halt auch andere teure Pedale, wo ich denke, was soll der Scheiß, so, ne? Und
das finde ich auch total geil an dem Pedal tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, dass du eben die Integrität deines Sounds beibehältst irgendwie, ja, und das funktioniert auch genauso von einem Amp, ja, also ich habe das, glaube ich, als ich den damals gekauft habe, auch erwähnt, ich schneide das Ding sogar von Camper und lass dann, ja, dreh den dann so ein bisschen rein irgendwie, ich benutze den ja nur für so ein bisschen Flavor irgendwie, aber wenn ich den jetzt weiter aufdrehen würde, es ist trotzdem immer die Integrität meines grundsätzlichen Zerr-Sounds irgendwie. Die bleibt bestehen und du kriegst halt nur dieses, genau das, was ich am HM2 halt geil finde, so ein bisschen diese Agro-Frequenzen, die du mit dem EQ nicht hinbekommst sonst, ja, mit dem normalen Amp-EQ, die kriegst du halt mit dem Teil dann so da reingedreht, da kannst du so echt richtig schön so nach Gusto irgendwie so ein bisschen diesen Flavor in deinen Sound reindrehen, ohne dass du zwangsläufig gleich klingst wie die ganzen Entombed-Gedächtnisbands halt.
Entombed-Gedächtnisbands und ich bin ja auf diesen HM2-Knopf überhaupt gekommen, erst auf den EQ-Blender. Weil du es mir erzählt hast. Mhm. Und weil ich ja auf der neuen Manta-Platte zum allerersten Mal überhaupt mit dem HM2 rumexperimentiert habe. Aber natürlich jetzt auch nicht wie besagte Entombed-Gedächtnisbands, sondern immer nur so ein bisschen in die Gesamtsumme hier und da mal in einen Hook oder in einen gewissen Part reingemischt. Weil ich mag, was er macht, aber ich mag nicht, wenn das so Hauptkomponente ist. Ja. Und dafür habe ich mir einen originalen HM2 aus den 80ern Black Label aus Japan ausgeliehen von einem Freund hier. Also das ist einer, weißt du, und dafür mag ich Boss-Pedale so gern. Die Dinger sehen aus wie so ein alter Panzer. Wie so, weißt du, so.
Ja.
Kennst du noch so, du bist ja totaler Autonah. Du hattest auch als Kind bestimmt wie ich auch eine große Kiste mit ganz viel Spielzeugautos, Matchbox-Autos und so. Ne? Mhm. Und die man besonders geliebt hat, bei mir war das schon mal, waren so, den man so angesehen hat, dass sie richtig Geschichte haben, wo der Lack abplatzt und so, ne? Und so sieht das Ding, was ich hier gerade in der Hand habe, auch. Das ist ein originaler HM2, ein richtig alter, alles original. Und ich immer über Jahre habe ich wieder versucht, die meinem Kumpel Todd hier von der großartigen Band Thunderclap hier aus Gainesville unbedingt mal auschecken, abzuschwatzen. Und er hat immer gesagt, nee, will ich nicht, muss ich behalten und hast du nicht gesehen. Und neulich saßen wir hier zusammen beim Lagerfeuer und haben ein paar Biere getrunken. Und da habe ich ihm nochmal erzählt, wie sehr ich dieses Pedal liebe, auch dieses spezielle von ihm, auch vom Look and Feel. Und dann wollte, denn er hatte mir eine Bassbox geliehen, die hat er dann abends mitgenommen und dann drücke ich ihm so das Pedal in die Hand, meint so, ja hier, das ist ja auch noch deins hier von der Aufnahmesession. Und da hat er mir, ein magischer Moment, hat er mich angezwinkert und meinte, ich glaube, das Pedal möchte in deinem Hause sein und ist wortlos abgezogen.
Das ist doch
und,
schön.
Ja, ja, weil er gespürt hat, dass er spielt dieses Pedal halt nie so und er ist ein großartiger Musiker und aber auch ein guter Freund und er hat so das Gefühl gehabt, er muss es ziehen lassen, das Pedal. Es muss den Besitzer wechseln. Und ich habe natürlich direkt seine Telefonnummer verbrannt und will mit ihm nie was zu tun haben, weil dieses Pedal natürlich viel wichtiger ist als seine Freundschaft. So ist
er. Du bist direkt umgezogen.
Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich bin mit diesem Pedal, wir wohnen jetzt auf den Malediven, ich und das HM2. Meine Ex-Frau und Todd können machen, was sie wollen. Naja, egal. Das gibt's noch. Und was gibt's sonst Neues, Simon?
Wenn diese Folge rauskommt, ist meine Mutter zu Besuch hier bei uns in Portland.
Ich dreh durch.
Ja, die ist gerade vor ein paar Tagen in Seattle gelandet mit ihrem Partner und die fahren da oben jetzt noch so ein bisschen rum und checken die Nationalparks und so und Sonntagabend schlagen die hier ein und dann sind sie ein paar Tage hier und wir ja,
geil.
Fahren hier ein bisschen durch die Kante und machen Zeug.
Finde ich gut.
Ja. Und ja, und in dem gleichen Atemzug festigen sich meine Pläne, im Herbst nach Deutschland zu kommen zum Besuch und zum Konzerte spielen mit Nightmare. Ich werde ganz schön lange da sein und wir werden auch lange Konzerte spielen und ich freue mich sehr drauf.
Lange Konzerte, 3 bis 4 Stunden pro Stück.
Richtig, genau, ja. Du, nach 30 bis 40 Minuten ist bei mir der Ofen aus, ey. Ich kriege so richtig nostalgische Gefühle, weil mir ist dann erstmal aufgegangen, dass ich auch seit 9 Jahren in Europa kein oder Deutschland vor allem auch kein Konzert gespielt habe. So, ne? Die W-Farm Abschiedstour damals war 2013 und dann bin ich ja zwei Jahre später ja auch schon komplett ausgewandert. Und ja, ich spiele jetzt auch tatsächlich sogar irgendwie so eine Show in Leipzig irgendwie, wo zwei befreundete Bands oder nicht befreundete Bands, sondern Bands mit Freunden, würde ich sagen, von mir von früher irgendwie auch mitspielen. Und ich kriege nostalgische Feelings auf jeden Fall so und hab richtig Bock.
Ich hoffe, dass wir uns denn da auch mal über den Weg laufen, Simon.
Ja, das wäre natürlich toll, Hanno.
Das wäre natürlich mal was ganz Besonderes. Vielleicht kriegt man da ja sogar hier und da mal was geregelt. Mal sehen.
Schauen wir mal.
Müssen wir einfach mal gucken. Ich werde dich auf jeden Fall...
alles kann, nichts muss.
Ja, alles kann, alles muss. Ich werde dich natürlich wegen deinen nostalgischen Germany-Feelings bei den Nightmare-Konzerten im Hintergrund stehen und mit so einer großen deutschen Flagge wehen. So, genau wie du es magst.
Hey, ja, genau, ja.
Ich habe mich noch so ein bisschen aufgeregt dieser Tage. Habe ich auch schon viel drüber gesprochen. Wir sind ja gerade in der Promophase. Sie geht langsam los. In knapp 3 Monaten kommt die neue Manta-Platte. Man darf sich auf was gefasst machen. Die Leute bestellen fleißig vor, die Box ist fast weg, das ist fantastisch und die Farben neigen sich dem Ende. Manche sind auch schon alle, das ist total super. Das Problem ist, ey, ich habe mich über YouTube aufgeregt, im ganz großen Stil. Die haben unser Video gesperrt, beziehungsweise haben das gedrosselt zu der ersten Single Hang 'em Low. Und das bedeutet, dass das Leuten nicht mehr so im Algorithmus angezeigt werden kann. Das bedeutet so keinem, der jetzt vielleicht Manta-Fan ist oder der von anderen Bands, die ähnlich wie Manta sind, folgt, kriegt es mehr angezeigt, sondern das Video ist einfach gedrosselt aufgrund von sogenannten, halt sich fest, Leichenbildern, weil in einer kurzen Sequenz Irinsch und ich unter so lilanen Tüchern liegen.
Von welcher Sekte war das nochmal bei...
Das ist eine Heaven's Gate-Referenz.
Richtig, so. Heaven's Gate-Referenz. Ich habe es gesehen und mir ist es sofort aufgegangen. Ich habe nämlich auch gerade kürzlich was über Heaven's Gate gesehen, aber fahre fort.
Ja, Heaven's Gate ist natürlich der nackte Wahnsinn. Also kann ich nur Leuten ans Herz legen, wer auf früh 90er Jahre, also und hier in Florida, du hast ja auch lange gewohnt, ist man dem Sektenkult natürlich nicht abgeneigt, grundsätzlich. Und hat viel Einfluss gefunden in die neue Manta-Musik. Einfach richtig abkulten. Und egal, die haben halt behauptet, ey, da sind Leichenbilder drin. drin. Und jetzt haben die das dann halt einfach gedrosselt, weil das Video ging gut los, aber ist dann so bei knapp 30.000 Plays einfach stehen geblieben.
Hm.
Und das war so ein bisschen, Moment mal, was ist denn hier los? Normalerweise sitzt da mein Vater immer zu Hause mit F11 oder wie das heißt so und guckt sich das mindestens 500.000 Mal an. So. Also da kann, muss der Wurm drin sein. Und dann hat das Label das gescheckt und tatsächlich, die haben das massivst gedrosselt und das muss jetzt einer händischen Prüfung unterzogen werden. Und keiner von YouTube sagt dir, wie lange das dauert und ob das überhaupt klappt oder nicht. Und das ist natürlich total scheiße. Also dementsprechend ist es total ätzend, wie man mittlerweile sich auch so ein bisschen zum Spielball der sozialen Medien macht und total auf sie angewiesen ist für irgendwelche Promo-Moves und so. Alter, scheiße auf den ganzen Braten. Leute, ihr wisst, die Platte kommt, sie wird natürlich derbe, kauft euch die Platte, so lasst euch nicht von YouTube und so verarschen und euch einreden, was für euch, was die sozialen Medien glauben, was ihr sehen sollt, was ihr
ertragen könnt,
oder was ihr sehen sollt und nicht sehen sollt. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ich habe mich sehr darüber aufgeregt, weil da steckte viel Arbeit und viel Geld drin. Naja, mal sehen. Ich hoffe, dass es entdrosselt wird.
Das ist auf jeden Fall sehr ärgerlich zu hören. Dann weiß ich ja schon, dass fürs erste Nightmare-Videos keine, dass wir die ganzen Leichen, die wir auf Lager haben, auf Lager haben, um die dann in dem Musikvideo zu benutzen, dass wir die lieber auf Eis lassen. Mit dem guten.
Und total lächerlich, egal. Solange wir nicht Videomillionäre werden, müssen wir natürlich Bierspendenmillionäre werden. Und da gibt es einige News an der Front, habe ich mir sagen lassen.
Ja, weil es auf jeden Fall auch so viele News an der Front der Bierkassenspenden von Gear of the Dark gibt, teilen wir uns heute ins Lesen der Kommentare rein, weil es tatsächlich einige sind. Und ich fange da jetzt einfach mal an mit einem wunderbar trockenen Beitrag von Caroline Mehner, sagt: Grüße an den Freund und die Statistik. Da wird die Caroline wohl auf unsere dürftige Frauenquote anspielen. Wir freuen uns allerdings über Caroline.
Caro, du bist
danke.
Die Beste.
Auf jeden Fall, Caro, hast du absolut geklärt. Dankeschön. Ich gebe das Wort an Hanno.
Ja, hier kommt was von Hannes Kamp. Richtig geiler Podcast als ehemaliger Metal-Mucker bei Chernobyl Church. Genau mein Ding. Nicer Name. Spaziere gerade mit meinem, halte ich fest, Hund Manta auf dem Friedhof und frage mich, wann diese Band wohl mal wieder in meiner Stadt spielt. Letztes Mal war das ja richtig Abriss. Die Story wurde aber noch nicht ganz vollständig erzählt. Beste Grüße aus Osnabrück. Ja, Hannes, wir bedanken uns und irgendwie wird sie mal wieder aufpoppen, die Story, früher oder später. Simon, machst du weiter?
Ja, hier fängt auch schon der Running Gag an. Es ist wieder mal jemand, den ich kenne. Gregor Treide sagt: Hey, ihr geilen Axtschwinger, fetter Podcast und echt sehr unterhaltsam. Lasst den Küstennebel knallen auf der NAMM und genießt die Freakshow. Moschige Grüße aus Berlin. Gregor, Ex-Prohibited und A Tribute to Pantera. Ja, mit Prohibited haben wir früher extrem viele Shows lokal gespielt.
Wir ja mit Pantera.
Ihr mit Pantera, genau. Ihr wart ja, die sind ja auch aus Bremen, wie man weiß. Von daher habt ihr viele local Shows mit denen gespielt. Ja, danke Gregor. Lass dir gut gehen. Schön von dir zu hören, schön von dir zu lesen, schön von dir Geld zu bekommen. Das war was ganz Neues.
Danke für die Grüße, noch mehr danke fürs Geld.
Ich habe das Gefühl, unsere Beziehung hat eine neue Ebene erreicht.
Ist aber auch asozial, wie viele Leute du kennst. Das ist echt nicht normal, wirklich. Also, den kenne ich, Alter. So, hast du dich mal an der A1 gestellt mit einem großen Schild, wo drauf steht, ich bin Simon? So, also,
weißt du, was wirklich asozial ist, dass deine Freunde uns kein Geld spenden?
Ja, das stimmt. Das ist echt krass. Das Einzige aus meiner Richtung wirklich war mein Vater. Das ist halt so, das ist auch der Einzige, der zu meinen Geburtstagpartys kommt. Irgendwas stimmt da nicht.
Irgendwo ist der Wurm drin. Naja, mach du mal weiter, Hanno.
Ja, weiter kommt's mit dem absoluten Spaßvogel Nick Büchele. Der hat dreimal gespendet und halt dich fest mit dem absoluten Gag. Dreimal 2,22 Euro, um auf die diabolische Summe 6,66 zu kommen. Haben wir ja noch nie gehört. Also, und er hat dreimal gespendet, weil er sich dreimal vorgelesen werden möchte. Ist natürlich auch ein Fuchs, aber wir machen das mal ausnahmsweise. So, für die erste Spende kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, ich bekomme meine Vorhaut nicht mehr zurück. Oh Mann. Sagt der Arzt, sowas verleiht man auch nicht. Oh Mann, Alter. Ich lese das jetzt, ich habe das nicht vorher gegengecheckt. Okay. Ne? Okay, Teil 2. Spende 2. Kommt eine Frau zum Arzt und sagt: Herr Doktor, ich glaube, ich habe einen Knoten in der Brust. Sagt der Arzt, wer macht denn sowas? Okay, wow. Teil 3. Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker. Ich bekomme ein Graubrot. Sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Ja, da, mit dem dritten hatte er mich, okay.
Auf jeden Fall.
Ey, ne, guck mal, wir haben diesen Podcast gestartet als die absoluten Coolen von der Schule, als die absoluten super nerdigen Gatekeeper und hast du nicht gesehen. Und jetzt, was machen wir? Knapp zwei Jahre später, lesen wir für 2 Euro das Stück irgendwelche richtigen Harald-Junke-Schrottgags vor, ne? Das kann man gar nicht schönreden, sondern es ist genau so, wie ich das gerade gesagt habe. Was macht eigentlich Gear of the Dark Podcast von den Szene-Typen, den Mover-Shakern und Opinion-Leadern, Simon und Hanno? Ja, die lesen jetzt für 2 Euro das Stück alles vor, was man denen schreibt. Ungefiltert, egal, Simon, machst du weiter.
Da haben wir uns was eingebrockt, auf jeden Fall. Ja, bei mir geht's weiter mit jemandem, den ich kenne.
Nicht dein Ernst.
Na klar, Fabian Merker, dem habe ich mal meine Bude vermietet, als ich die noch illegalerweise untervermietet habe und schon in den USA gelebt habe. Nam, Alter, 100% macht das. Ideen für einen Vlog. Hanno lötet sich sanft einen in die Birne und labernd die Feuerhemd tragenden Menschen zu. Nach jedem Gespräch eine gepflegte Molle, bis er so richtig schön dicht ist. Simon steht die ganze Zeit peinlich berührt daneben und guckt dissonant.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Konzept,
das heißt,
kommt mir bekannt vor.
Auf jeden Fall, ja. Das klingt, so stelle ich mir das auch vor, mit dir auf Tour zu sein, oder?
Das könnte,
ja, du lötest dir einen rein und ich gucke dissonant.
Ich löte gar nicht mehr so wahnsinnig viel, insbesondere auf Tour nicht, weil ich halt einfach fürchterlich alt bin. Aber das ist wie es ist. Frederik Beck, das muss man jetzt kurz erwähnen, Spendensumme 13,49. Da ist er natürlich ein ganz...
pfiffig.
Ganz pfiffig so. Hier kommt der beinahe Black-Metal-mäßigste Betrag für eure Bierkasse. Vielen Dank dafür, dass ich mich an jedem zweiten Dienstag auf der Heimfahrt nach Feierabend im Zug durch lautes Lachen zum Affen mache. Ja, gern geschehen.
Ah, da geht mir ein Herz auf.
Und vielen Dank für eure letzte Folge, oho, bei der mich die letzten 15 Minuten davon abgehalten haben, meine Band an den Nagel zu hängen. Mhm. Liebste Grüße aus dem südwestlichsten Südwesten der Kartoffelnation. Ja, Frederik, da freuen wir uns natürlich. Also herzlich willkommen, ne, das Lachen sei dir gegönnt und wir freuen uns natürlich, dass es deine Band auch noch weiterhin gibt. Da mache ich mir direkt nämlich nur Notiz. Das sage ich jetzt, weil Frederik das gerade angesprochen hat. Simon und ich haben neulich in so einem halb ernst, halb Spaß darüber gesprochen, ob wir mal so eine Demo-Ecke machen sollen, wo uns Leute einfach ihre Mucke schicken. Und wir geben so ganz, ganz ehrliches Feedback. Wir suchen uns natürlich aus, was das für was wir vorstellen wollen. Also wir haben noch nicht gesagt, dass es passiert. Also erspart uns das noch. Aber die Idee steht im Raum. Könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet, dass wir so mal hier und da so ein paar absolut, also es muss wirklich das Undergroundigste überhaupt sein. Das ist, muss wichtig sein, oder Simon?
Ja.
Und dann gucken wir mal darüber. Aber es muss auch klar sein, der Verriss klopft an die Tür, ne? Also wir werden hier die Sache nicht sugarcoaten, nur weil hier mal 2 Euro für einen Witz gespendet wurden. Alles klar, machst du weiter.
Ja, mach ich. Die nächste Spende ist von jemandem, den ich kenne. Sebastian Kleber. Wirklich toll mit der neuen Manta-Platte und der Nightmare-Tour. Das sollte uns aber nicht vergessen lassen, dass vor einigen Jahren 4 Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt wurden,
das sie nicht begangen hatten.
Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, suchen Sie doch das A-Team.
Das A-Team, bitteschön.
Oh, Entschuldigung.
Das A-Team.
Ich habe vergessen, es kartoffelig auszusprechen.
Hat er natürlich recht, der Gute.
Hat er recht, ja.
Warst du großer A-Team-Fan?
Absolut, Alter. Ich habe mir das so bis zur absoluten Vernichtung gegeben als Kind.
Ja, ich auch. Es war früher so, als ich ein Kind war, war RTL dann auch immer total Chef im Ring und da war jeden Abend um 19 Uhr gab's Knight Rider, es gab A-Team und dann gab es, wie heißt das denn noch, Airwolf, der Hubschrauber und noch so ein, zwei andere Sachen. Und Knight Rider und A-Team sind beide sehr, sehr gut gealtert, wie ich finde.
Knight Rider ist, glaube ich, momentan, zumindest hier in den USA, wieder auf Netflix oder ist es auf Amazon Prime? Keine Ahnung. Knight Rider kann man im Moment auf jeden Fall, nee, ich glaube auf Netflix, kann man auf jeden Fall im Moment gucken. Knight Rider war natürlich meine absolute Lieblingsserie als Kind, weil es sich um ein Auto gedreht hat, ist ja klar.
Pontiac Trans Am, aber es ist auch wirklich, Simon, Hand aufs Herz, ein wahnsinnig geiles Auto, ne? Ich stehe total drauf.
Ein Bekannter von mir hier in Portland hat einen.
Natürlich.
Richtige Rumpelbude. Hat er mich mal um Block mitgefahren. ist, das Auto ist von innen die reinste Müllhalde, sieht nicht ganz so cool aus wie Kit, aber trotzdem irgendwie geil.
Ist hier auch nicht mehr so mega angesagt. Also wie du sagst, Rumpelbude, es fahren auch sehr shady Leute, fahren heutzutage nur noch ein Trans-Am. Und die meisten Leute, die wie du in ein Trans-Am irgendwo einsteigen, um damit in Block, um den Block gefahren zu werden, steigen danach relativ schnell wieder aus und sind dann um 20 bis vielleicht 30 Dollar Lohnniveau reicher. So solche Leute fahren eigentlich in Trans-Am rum und lassen Leute in selbigen einsteigen.
Oder du kommst nie wieder raus.
Ja, das kann natürlich auch sein. Wirst direkt entsorgt.
Ja, mit dem Trans-Am direkt zu unseren auf Eis liegenden Leichen mit hinzugefügt.
Ich bin immer wieder erstaunt, was David Hasselhoff für ein unglaublich schöner Mann ist und auch natürlich gewesen ist damals. Ne? Erzähle ich auch allen, die es hören wollen, nicht hören wollen. Also das weiß aber der gemeine Ami auch, dass für uns Deutsche der natürlich ein Halbgott ist. Ein Halbgott in schwarzer Lederjacke und knallenger sexy Jeans, das muss man ganz klar sagen. Ein wunderschönes Paket auch untenrum, das muss man neidlos anerkennen.
Da muss ich meine Anekdote zum Besten geben, als ich habe das zweite Mal Sandy besucht, irgendwie Anfang 2013, und wir sind nach L.A. geflogen und ich habe ihre Familie kennengelernt und so, und wir sind dann irgendwann mit einer alten Bekannten von ihr, oder nee, in der Cousine von ihr sind wir essen gegangen, und die hat ihren Mitbewohner mitgenommen. Und da fragt mich doch der Mitbewohner auf der Fahrt zum Restaurant, ob es tatsächlich wahr sei, dass die Mauer wegen David Hasselhoff gefallen ist.
Und die Antwort kennen wir alle, natürlich ist das wahr, da gibt es gar keine zwei Meinungen.
Ja, der ist übrigens auch nicht ausgestiegen aus dem Trans-Am, in dem wir saßen.
Ich mach mal weiter. Leon Geyas, wenn man das so ausspricht. Leon Geyas. Moin Simon, moin Hanno. Ich kann momentan nicht saufen, weil meine Dame kurz vorm Platzen ist und wir bereit sein müssen, jeden Moment ins Krankenhaus zu fahren. Darum solltet ihr die Penunsen für ein, zwei Hopfen-Torpedos haben. Wenn es soweit ist, werde ich mir natürlich erstmal richtig die Batterie abklemmen. Der Weg zur Arbeit macht alle zwei Wochen dienstags übrigens viel mehr Spaß als der Rest der Tage. Haut rein. Ja, Leon, besten Dank, viel Glück. Ja, alles Gute für dich und deine kurz vorm Platzenden sich befindende Dame.
Die kriegt wahrscheinlich auch ein Roggenbrot oder so, ne?
Davon ist auszugehen. Graubrot war es.
Ein Graubrot, ja. Okay. Den nächsten Spender kenne ich nicht.
Oha.
Schön, oder?
Was ist denn da los?
Jens Meyer sagt: Macht Spaß, euch zuzuhören. Hoffentlich kommt Manta nochmal zum Wisbeck Rockt. Nightmare wären aber auch okay.
Oh, das ist ja, ja großzügig.
Ja, Mensch, Jens, das ist ja nett von dir, dass das auch okay wäre. Ja, trotzdem danke für die Spende.
Ja, besten Dank. Weiter geht's mit Dennis Prott. In alter Handwerkstradition gebe ich einen zum Geburtstag aus. In Klammern Anfang Mai. Schraubt euch einen rein, sofern die kleine Spende für US-Bier reicht. Ich bleib beim schottischen Wasser des Lebens. In diesem Sinne, lasst es krachen. Ja, Dennis Prott, machen wir. Haust da rein. Besten Dank.
Dennis Prott kenne ich natürlich. Nächste Spende. Frank Zeller. Moin Jungs, jetzt muss ich euch endlich mal ein Bierchen spendieren. Besten Dank für die Duftunterhaltung, macht unbedingt weiter so. Prost aus dem Dorf mit Straßenbahn. Okay, interessantes Detail.
Ja, Werner Focke, ich glaube, den hatten wir schon mal zu Gast hier unter den Spendern. Mhm. Um der allgemeinen Heiterkeit Tribut zu zollen, kaufe ich mir mit meiner Spende einen Slot für den Ausrufezeichen besten Ausrufezeichen Witz Ausrufezeichen der Welt Ausrufezeichen.
Oha.
Halt dich fest, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er wieder raus, Pony weg. Danke, Focken, Werner, haust du rein. Grüße nach Suling.
Okay, Werner, hast du geregelt, ey. Letzte Spende, glaube ich, oder? Hast du noch eine dann?
Nee, ich kann nur gerade nicht glauben, dass wir hier tatsächlich die ganze Zeit Witze vorlesen. Also, dass das mein Leben ist. Aber gut, ich meine, man soll die Feste feiern, wie sie fallen.
So sieht's wohl aus. So, letzte Spende von Sebastian Strotthoff. Ich grüße alle, die mich kennen.
Das hat er nicht ernsthaft geschrieben, oder?
Hat er ernsthaft geschrieben, finde ich richtig gut. Schön trocken.
Finde ich auch richtig gut.
Beenden wir damit diese Runde. Wer auch spenden will und uns für 2 Euro Witze vorlesen lassen will, kann das tun.
Die Hürde ist gerade massiv gestiegen. Also es gibt keine 2-Euro-Gags mehr. Das war einfach zu viel heute.
Das stimmt wohl, ja. Ab jetzt, wer Witze vorgelesen haben will, muss mindestens 666,66 € spenden. Könnt ihr dann tun unter paypal.me/gearofthedark. Aber kommen wir doch mal zum eigentlichen Grund dieses Podcasts, dieser Sendung und sprechen über, worüber sprechen wir heute, Hanno?
Ja, eigentlich, ne, es ist immer so ein bisschen schwer, die Überleitung zu finden, weil man, ich könnte, ganz ehrlich, ich könnte auch einfach so mit dir weiterlabern. Ich finde die Themen so, aber wir haben uns, wie immer, haben Simon und ich telefoniert und wir haben uns, von A kamen wir auf B und so weiter und haben uns über tausende Bands unterhalten und uns ist aufgefallen, in der eigenen Wahrnehmung und Erinnerung, wie man Fan von Bands geworden ist oder wie man mit denen auch aufgewachsen ist und ihnen auch entwachsen ist, wie wichtig das Image dieser Band war. Und ich glaube, wir haben noch nie so richtig über Image gesprochen. So, ne? Also, wir reden über Image von Bands, Image-Probleme. Los geht's.
Los geht es, Hanno. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und ich habe mir, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie stark definieren sich eigentlich Bands über ihr Image? So, was für eine Rolle spielt es irgendwie, auch für einen als Fan dann, wie groß ist die Rolle, die das Image spielt, wenn man das so versucht, mit der Musik aufzuwiegen? So, ja, was ist eigentlich der Zugang zu einer Band? Checkt man das irgendwie aus, wenn man das Gefühl hat, die Band hat ein Image, was einen irgendwie anspricht und ist das so der Zugang oder hört man das eher befreit und kommt dann erst aufs Image?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich immer erst so, dass man ja meistens irgendwie über eine Band stolpert oder so und dann erstmal die Mucke irgendwie, die muss die Mucke ja in irgendeiner Art und Weise gut finden können, damit das Image überhaupt wirken kann oder dich abschrecken kann oder irgendwas so. Aber ich kann mich jetzt an kein Beispiel erinnern, wo ich denke, das ist ja ein interessantes Image. Die Mucke höre ich mir jetzt mal an. Das eine kommt ja eigentlich, ja, hast du ein Gegenbeispiel?
Ja, naja, mir fällt jetzt solche Sachen, wenn ich jetzt ganz objektiv drüber nachdenke, fallen mir jetzt so Sachen wie Ghost oder Slipknot ein, die so, wenn man die schon auf Fotos sieht, ja, dass man so, also ich als Piefke, der ich stand im Saturn mit irgendwie 14 vor dem ersten Slipknot-Album und hab dann halt irgendwie so neun Knallköpfe in irgendwelchen komischen Masken gesehen, dachte so, ja, krass, was ist denn das jetzt so, ne? Da kannte ich die Band noch gar nicht, das war so reinster Zufall.
Hast du vollkommen recht, weil bei mir war das so, da warst du 14, ich war so 17 oder 18 und ich hatte schon so, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? So, aber wirklich, wären andere Freunde von mir da total steil drauf gegangen, ich kann mich erinnern, die sind so zum Fasching Karneval, haben die sich dann alle so als so Slipknot-Heinis verkleidet und so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der eine, der es gemacht hat, hört auch gerade zu. Naja, muss er mir demnächst mal schreiben, ob das wirklich stimmt. Egal. Ich fand das schon völlig banane, aber du hast natürlich vollkommen recht. Und bei Ghost, wann sind die so aufgeploppt? 2011, glaube ich. So, ich habe Ghost in der Hamburger, wie heißt der kleine Laden in der Markthalle in Hamburg? Marx oder so irgendwie.
Ja, Marx,
so,
ja.
So 400 Leute, 300 gesehen und das war der absolute Wahnsinn. Also ne, es sind ja heutzutage wirklich so riesige Hollywood-Produktionen mit allem Pipapo.
Ja.
Aber auch damals schon kaum Bühnenbild, aber ein Sound wie von Platte und nicht weniger als perfekt gespielt. Also das war wirklich extrem erstaunlich, so muss man ganz klar sagen. Ja, das fand ich, war auch das einzige Mal, dass ich sie gesehen habe, aber ich glaube, da haben sich alle, inklusive mir, also jeder einzelne Gast ist da rausgegangen, hat sich ein T-Shirt gekauft oder die Platte oder so. Also kennst du diese Konzerte, wo das so ganz klar nicht diskutabel ist, dass das jetzt gerade der absolute Mega-Wahnsinn war und jeder, der rausläuft, kauft sich was?
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich Ende der 2000er habe ich irgendwann Meshuggah live gesehen und ich fand die Platte, die da gerade rausgebracht haben, echt öde. Wie hieß die? Koloss irgendwie. Und ich war, ja, keine Ahnung, ich dachte, okay, ich gehe sie mir trotzdem angucken irgendwie. Und die haben live so krass abgeliefert und glücklicherweise auch nicht so viel von der Platte gespielt. Das war auch so eine... Die haben halt richtig so ein Exempel statuiert, so, ne, muss man sagen. Das ist manchmal so. Das ist geil, solche Shows, wo Bands, wo Bands einfach so souverän sind, dass das ist so undeniable quasi, ne?
Wir haben auch mal so ein Konzert gespielt. Also manchmal hatten wir das Glück mit Manta, solche Shows. Das kennst du bestimmt auch mit W-Farm oder Nightmare oder so, also ohne sich so selber loben zu wollen, aber wo man so von der Bühne geht und weiß so, okay, hier haben wir gerade was ganz, ganz, ganz doll richtig gemacht. So, ne? Und da fällt mir zum Beispiel nämlich auch eine Show in Paris ein, die wir mal gespielt haben. Das war eine kleine Show, vielleicht so 200, 300 Leute oder so. Und da ist wirklich gefühlt jeder beim Rausgehen, Irinsch und ich standen am Ausgang, das war noch so die Zeit, wo man quasi direkt von der Bühne zum Merch-Table gegangen ist und sein eigenes Zeug verscheuert hat. Mhm. Und da standen wir beim Ausgang von der Venue, das war auch nicht mal Wochenende oder so, und haben, glaube ich, jedem Gast einzeln die Hand geschüttelt und ein Foto gemacht und irgendeinen Scheiß verkauft. So, ne? Das war wirklich so 45 Minuten so dermaßen Abriss. Und wir haben so ein Konzert auch mal in Montreal in Kanada gespielt, auf einer Festivalbühne. Da ging so ein riesiges Festival, Heavy Montreal, da waren so Volbeat oder so Headliner. Und wir, die unbekannte Band aus Deutschland, haben da als allererste Band auf der kleinen Bühne gespielt, aber auch so Open Air, und haben quasi das Festival eingeläutet. Und das war auch so ein Ding, da hat man, wenn man sich das auch so anguckt, im Nachhinein so auf Fotos und so, man kann Irinsch und mir so ansehen, Alter, die beiden haben nichts zu verlieren, so gar nichts. Und genau so haben wir dann auch 23 Minuten oder 25 Minuten gespielt, so einen ganz kurzen Slot. Und das, manchmal gibt es sowas, so magische Momente. Und das war mit Ghost 2011 genauso, muss ich sagen. Und ich weiß nichts mehr über die Band. Ich habe keine Platte oder sonst was, aber das muss ich undeniable zugeben, dass das der Wahnsinn war.
Ja, ich erinnere mich, wo du das gerade ansprichst, zum Beispiel daran, dass wir mit W-Farm damals 2008 auf dem Full Force, das Full Force quasi, wenn mich nicht alles täuscht, eröffnet haben, auch mehr oder weniger auf der kleinen Bühne. Und das war so, ich weiß noch, wir haben so Line-Check gehabt, beziehungsweise Soundcheck, als erste Band kriegst du ja halbwegs einen okayen Soundcheck so. Und da standen so 12 Leute in diesem Riesenzelt, wo 10.000 Leute reinpassen. Und ich dachte schon so, oh, das wird hier, ne, das wird hier ein bisschen so ein Trauerspiel. Und dann sind wir hinter die Bühne gegangen und haben uns so ein bisschen warm gemacht und so. Und dann hing da, es kam so eine
Koks geballert.
Genau, bisschen Korntampons geklingt so. Ja, und dann sind wir hinter der Bühne, haben uns warm gemacht, und es kann sein, dass ich die Story schon mal erzählt, aber da hing so ein schwarzer Vorhang, wir sind rumgegangen, zur Showzeit, und das ganze Zelt war auf einmal voll. Und das war auch so ein Ding. War halt natürlich auch eine geile Zeit irgendwie. Das war so, als es bei W-Farm gerade so richtig losging, und du hast richtig gemerkt, dass die Leute jetzt mal gucken wollten, was da dran ist, so, weißt du? Und deswegen war das Zelt voll. Nicht, weil alle Fans waren, sondern weil die Leute einfach gucken wollten, so, ne? Und das auschecken wollten, ob das legit ist, so. Und das war auch eine geile Show. Aber ich finde auch, manchmal hast du auch so Clubshows, so ganz kleine Clubshows, die sich genauso anfühlen. Du fühlst dich auf einmal wie ein Rockstar, obwohl du nur vor 120 Leuten spielst, aber weil das einfach so krass kocht.
Es kommt
so
gar nicht auf die Menge an.
Genau.
Es kommt auch gar nicht mal nur auf die Reaktion der Leute an, sondern aber es gibt so eine Art von Confidence, die man so spürt, weil man weiß, Alter, wir haben es absolut richtig gemacht heute, so, ne? So, das ist, wie sagt man, so ein Display of Power gewesen, so. Das ist, kann man nicht abstreiten, dass wir da gerade regiert hatten. Das hatten wir mit Manta ein paar Mal, und das ist immer ein schönes Gefühl. Ich hoffe, das
auf
haben
jeden
wir
Fall
auch wieder.
Definitiv, aber, ja.
Okay, du hast natürlich total recht mit Ghost, so dieses Maskending, ne? Also ich meine, das wird ja auch einfach nicht alt. Na, also ich finde, also es wird total alt, und es war auch vor tausend Jahren, also es war ja bei Kiss schon alt nach ein paar Jahren, aber die Leute, die Bands hören einfach nicht auf. Und weißt du, was mir in letzter Zeit auffällt? Ich meine, du kennst ja Midnight zum Beispiel, ne, hier aus den USA, die immer mit diesen Henkermasken spielen und so, ne? Wer sind das? Wie spricht sich die Band aus Magua?
Magua oder so, ja.
Die haben, glaube ich, exakt dieselben Hüte auf. Dann gibt es aber echt ohne Scheiß, wenn ich so bei so Bands, bei so Portalen wie so Cult Nation oder so gucke, jede zweite Band. Und ich war neulich hier im Partyladen, ich gehe relativ oft neben Aldi, wenn ich hier einkaufen gehe, ist hier das lokale Partygeschäft für Partyaccessoires, und da gehe ich natürlich relativ oft hin, logischerweise.
Ja, verständlich.
Da habe ich diese Masken auch in der Hand gehabt, so, ne? Und ey, da muss man irgendwie langsam einer den Stecker ziehen und sagen so, Leute. Aber ey, es hört einfach nicht auf. Es sind sogar dieselben Masken.
Ey, du wirst lachen. Mir ist es schon vor Ewigkeiten aufgefallen, und das ist vor allem auch in diesem ganzen Black Metal Underground auch total en vogue irgendwie. Und ich habe ohne Scheiß auf meinem Computer einen Ordner, in dem ich Bilder von diesen Bands sammle, die alle gleich aussehen, weil du die nicht voneinander unterscheiden kannst. Und dann manchmal, wenn ich mich über dieses Thema mit Leuten unterhalte, was tatsächlich relativ häufig vorkommt, irgendwie, man kommt einfach so drauf, wenn man über Mucke labert, dann schicke ich denen dieses Folder irgendwie, und wir lachen gemeinsam drüber, weil halt einfach 30, 40 Bands, Lederjacke, Kapuze mit so einem schwarzen Tuch davor, Alter, fickt euch doch einfach. Vor allem, der Punkt ist ja auch immer, es wird ja dann sozusagen impliziert, dass dieses anonyme Ding irgendwie spannend wäre. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wen interessiert denn...
Das ist mir eh scheißegal, wer
genau,
du bist,
Alter.
Junge.
Jetzt mal ohne, und vor allem, es ist ja eh keiner, wenn da nicht Brad Pitt, Barack Obama und keine Ahnung, Hillary Clinton unter den Masken stecken und dissonanten Black Metal machen, dann interessiert es eh keine Sau. Ihr könnt alle einkaufen gehen, ohne erkannt zu werden, macht euch keine Sorgen, ihr Deppen aus Kentucky, so, hört einfach auf mit der Scheiße. Es ist nicht mehr spannend, Alter.
Das ist so, weißt du, so, ich finde, bei Midnight war das ganz geil, so, das war ganz cool, weil die halt auch so diesen Henkermäßigen, mit allem Respekt, so sehr rüpelhaften, schrottigen Sound angeboten haben, also so überhaupt keine Kompromisse.
Ja.
Und dann, aber alter Vater, so, ne, genau wie du sagst, gefühlt jede Woche poppt so eine andere Band, die alle Jeans, schwarze Lederjacke, ja. Kapuzenpulli und diese Maske vor dem, und es ist ja nicht mal irgendwie eine, es ist ja nicht eine Maske à la Slipknot, eine Maske à la Ghost, eine Maske à la Kiss oder sonst was, sondern es ist ja einfach.
Ist ein Waschlappen.
Oh, da muss doch mal, wer von denen ist denn dafür verantwortlich, denn er da wirklich sitzt auf dem vollgepissten Proberaumsofa zwischen den überfüllten Aschenbechern und Bierdosen und sagt, Jungs, ich habe eine tierische Idee. So, ne, und dass dann keiner sagt, so, ja, warte mal, ich glaube, das gibt's, also, das ist erstaunlich. Die Leute machen das auch. Also, wenn ihr eine Band gründet, macht es nicht. Tut uns den Gefallen, tut euch den Gefallen und macht es einfach nicht. Don't do it.
Ich finde es auch ganz schlimm. Es ist auf jeden Fall, es ist absolut überinflationär und ja, einfach nicht mehr spannend so. Ja, das ist so irgendwie der. Das ist halt so irgendwie das Ding. Ich glaube, losgetreten haben das im Underground so, also Masken waren ja auch eine Weile eher uncool so. Hast du ja eben auch schon mal kurz angeschnitten so. Ich glaube nach, wie du schon sagst, gab es erst Kiss und diese ganze Kram, dann gab es Slipknot und den ganzen Kram und Portal waren so im Extrem-Metal-Bereich die erste Band, die irgendwie angefangen hat, mit Masken irgendwie aufzutreten, beziehungsweise auch so mit so Henkers-Masken und dann der Sänger hatte eine Kuckucksuhr auf dem Kopf, warum auch immer, irgendein Lovecraft-Scheiß so. Und Portal sind so abgehypt worden, dass ich glaube, der Extrem-Metal-Underground kam dann auf die Idee, oh, ah, okay, Masken sind cool so. Und dann haben die alle angefangen, Masken zu tragen irgendwie. Und ja, jetzt ist das so inflationär und einfallslos auch, ne? Wie du schon sagst, das ist ja immer das Gleiche.
Ja, und es transportiert ja auch gar kein Image. Genau wie du sagst, so irgendwelche Vögel setzen sich so diese Midnight-mäßige schwarze Henkermaske auf. Aber das verkauft ja kein Image, es impliziert nur genau das, was du gesagt hast. Ja, da will jetzt irgendein pickeliges Teenager-Gesicht einen auf interessant machen, damit ich ihn nicht erkenne und nicht weiß oder glauben möchte, dass da ein anonymer Wahnsinniger hinter dieser unglaublich durchschnittlichen Mucke steckt. Ja, hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
so,
spannend,
ne? Das sind ja nicht mal geile. Also ich meine, ich finde Slipknot wirklich überhaupt nicht geil so, und fand auch noch nie geil. Aber da hat sich jemand wenigstens Mühe gegeben mit den Masken. So. Weißt du, egal wie billig oder albern ich persönlich dieses Gimmick, auch ich finde es noch eher ein Gimmick als ein Image, so, finde, aber da steckt ja irgendwie auch so eine gewisse, ey, wir ziehen das jetzt durch und wir kommen immer mit irgendwelchen neuen Masken um die Ecke und hast du nicht gesehen, so, ne, das oder auch genau wie bei Kiss, das ist natürlich jetzt mega lahm, aber wenn 1975 ist oder so, dann ist so ein Typ, der sich so crazy schminkt, das war schon eine krasse Nummer, so, ne, und es waren ja nicht mal Masken, sondern nur Schminke, wenn man so will, und also ich finde, wenn, muss da wirklich schon Mühe drin stecken. Und ich muss eine Sache sagen, so zum Beispiel, als Quälertag aufgetaucht sind, so, ne? Das war, ja, keine Ahnung, 2009 oder so vielleicht, I don't know. Da ist der Sänger ja immer mit dieser Eule auf dem Kopf auf die Bühne gegangen, ne? Das, war das eine Eule oder so ein riesiger Vogel? Der hatte so eine Maske, das sah pervers aus. Das war richtig, richtig geil. Also das war wirklich mega gut. So, es gibt noch ein sehr geiles Foto von Erich und mir, wo wir mit dem Sänger irgendwo Backstage rumstehen und Bier trinken und er diese Maske schon auf dem Kopf hat, weil er gleich auf die Bühne geht. Aber es sieht aber aus, als würden wir uns ganz normal mit einer riesigen Eule unterhalten. Das ist ein ziemlich gutes Foto.
Nicht schlecht. Wir haben mit denen auch mal irgendwie auf dem Festival gespielt. Ich mache mir damit jetzt bestimmt keine Freunde, aber ich fand die Band immer unfassbar unansprechend. Ich weiß auch nicht. Ich fand, hab da den Zugang überhaupt nicht zu gefunden. Fand die auch live nicht so besonders damals, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Sänger da mit Eulenmaske auf die Bühne oder mit einem Vogel auf dem Kopf auf die Bühne ist. War aber auch eher so ein Hardcore-Festival irgendwie in der ostdeutschen Provinz. Vielleicht haben sie sich gedacht, so, ja, okay, die Theatralik sparen wir uns jetzt hier einfach mal und machen eher Rock'n'Roll. Aber ja, Quellertag-Band, an die ich nie rangekommen bin, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch keine Platten von denen oder so, aber ich kann mich erinnern, als die erste Platte rauskam, dass die schon zu Recht, wie ich damals auch fand, all den den Fame kassiert haben. Das Problem bei der Band ist, glaube ich, so ein bisschen, die haben wirklich einen apokalyptischen Hype erfahren für diese erste Platte, ne? Und alles, was man machen konnte, ich habe mich da mit Beate, dem Gitarristen, mal sehr lange drüber unterhalten, der meinte, dass die, glaube ich, im ersten Jahr oder wo sie die Platte rausgehauen haben, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, 280 Shows oder so gekloppt haben in einem Jahr.
Alter Hahn.
Und davor muss man natürlich total den Hut ziehen. Und
klar,
deswegen hat
Fall.
Die Band auch so wahnsinnig viel Fame bekommen am Anfang. Die haben sich das halt viel davon erarbeitet, hatten wahrscheinlich eine extrem gute, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Management, Profi-Management in UK hatten die direkt sofort, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben dann ja auch so, ne, und dann aber Support bei Metallica, den ganzen Kram, also alles richtig mega geil, aber ich hatte das Gefühl, so, die sind an den Oho-Effekt von dem ersten Album nie wieder rangekommen, so, ne, so, die hatten fast nichts mehr zum Aufbauen, weil das halt einfach so übergeil war, aber genau weiß ich es auch nicht, ich kenne mich damit auch nicht so allzu sehr aus, ich habe die Leute nur als sehr angenehme Leute immer, wenn wir zusammen gespielt haben, dann trifft man sich immer und wir haben gemeinsame Freunde, ich habe eine gute Story mit dem einen Gitarristen von Quälertag, die haben ja drei. Wie heißt der denn? Ich kenne nur den Beate so, weißt du, den so auf so Kumpelbasis, aber dann gibt es noch so einen. Und ich war mit Captain Poon, dem Gitarristen von Glucifer, so einer norwegischen Band, großer Fan früher gewesen, das ist ein Freund so, und wir waren irgendwie am Strand in Norwegen schwimmen. Und da hatte er den Gitarristen von Quälertag dabei, der die ganze Zeit in der heißen Sonne eine Plastiktüte gekotzt hat, weil er zu viel gesoffen hat am Abend vorher. Und das aber irgendwie nicht schnell genug gemerkt hat, sondern trotzdem sich hinten mit aufs Motorrad geschwungen ist und so zum Strand gefahren. Und der saß die ganze Zeit nur rum und hat in diese Tüte gekotzt. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Und sehr nette Leute auf jeden Fall. Und aber diese Maskengeschichte, ja, das ist, muss man aber auch fragen, ist das Image? Weil das ist ja... Ich finde, Image ist nochmal ein bisschen was anderes. Image ist für mich eher so, was verkörpert eine Band? Was, so, für was stehen wir? Und so eine Maske ist ja erstmal ein sehr eindimensionales Gimmick. So.
Aber ich glaube, dass dieses Gimmick dazu beitragen soll, dass du dich für das Image der Band überhaupt interessierst. So, das ist, also ich glaube, ne, so eine Masken, ja, bleiben wir jetzt mal bei so Sachen wie Ghost oder Slipknot so, ich finde, dass die so offensichtlich auf einen Look setzen, weil die auch unbedingt dieses Image dir super klar oder dich auf jeden Fall ganz offensichtlich auf dieses Image rauf, irgendwie auf diesen Zug des Images irgendwie aufspannen wollen, damit du diesen Zugang überhaupt findest und sofort eine Spannung erzeugen irgendwie, ja, und eine Identifikationsfläche vielleicht. Und dann muss das Image ja nur noch zu dem Look passen, so, weißt du, bei Slipknot sind die machen halt alle auf, keine Ahnung, oder haben damals zumindest, als die Band rauskam, haben die alle so getan, als wären sie so irgendwelche durchgeknallten Spongos irgendwie. Ja, wenn ich mir das heute angucke, ich finde das heutzutage auch hochgradig lächerlich, weil die ja sich teilweise natürlich auch demaskiert haben, wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, dass die irgendwann auch alle persönlich als individuelle Musiker noch mehr von ihrem Erfolg irgendwie auskosten wollten. So, dann fallen irgendwann die Masken und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, die haben ja heutzutage auch so richtige Rocksongs und geradezu Balladen, Slipknot. So. Und ey, ganz ehrlich, du kannst mir doch nicht erzählen mit deiner peinlichen Horrormaske, wenn du so eine Rockballade dann spielst und schön clean singst, so dass das zwischen Image und dem, was du da musikalisch raushaust, dass es da keine Diskrepanz gibt. So, das finde ich dann so ganz komisch irgendwie. Ja, damals, keine Ahnung, als die Band neu war, würde ich sagen, hat das schon auch gepasst. So, ja, das war schon homogen zwischen Optik und dem, was die Band so musikalisch und also musikalisch rausgehauen hat und wie die sich auch irgendwie so der Presse und den Fans präsentiert haben. Das war schon alles sehr, sehr homogen und von daher würde ich sagen, war dieser Look der Band auf jeden Fall die Schnellstraße zum Image so für die Leute.
Das war ja auch sehr, sehr schnell ein Millionen-Dollar-Geschäft. Und
ja,
da war
auf jeden
dann
Fall.
Natürlich, ich glaube, dass das, wo kommen die her? Iowa oder so? Oder dass das durchaus irgendwie eine coole Saufidee von sechs jungen Leuten waren. Alter, wir setzen uns irgendwie diese, oder sieben oder 70, was weiß ich, wie viele das sind, setzen uns diese Masken auf. Das ist natürlich auch legitim und wie ich finde, ein cooles Gimmick, wenn du jung bist und sagst, ja, wir denken, weil damals war das natürlich nicht abgelutscht so, ne? Wir denken uns
genau.
Was aus und die haben das natürlich auch absolut bis zur Zerberstung durchgezogen und dementsprechend ist das erstmal cool und legit, würde ich behaupten, so, ne?
Ja.
Was ich finde halt, das ist halt nicht so, ich frage mich immer, wo kommt der Moment, wo du dann merkst, so Alter, das reicht jetzt nicht mehr, so, ne, und ich glaube, da ist es dann sehr, sehr oft, dass natürlich, und bei Slipknot, Alter, das ist eine der größten Bands der Welt gewesen eine lange Zeit, so, ne, dass das dann sehr schnell so ist, dass da dann natürlich auch eine riesen Plattenfirma, Managementverträge und so hinterstehen, wo ganz klar auch so ist, Alter, die Maske ist und die Maske bleibt. So, ne? Das ist der Grund, warum wir hier jetzt an 14-jährige Platten verkaufen. So, und da überlegst du natürlich zweimal, Alter, überlegst du, ja, ich fände das aber besser, wenn ich irgendwie als individueller Musiker mehr wahrgenommen werde und so, wenn du weißt, Alter, du kriegst jeden Abend, wo du spielst, irgendwie einen fünfstelligen Bereich pro Nase, mit dem du nach Hause gehst, dann glaube ich, ist dir irgendwann auch scheißegal, ob du da die Maske auf hast oder nicht. So.
Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie interessant, dass die dann so peu à peu zum Teil auch die Masken haben fallen lassen und dann Solo-Projekte und so weiter und so fort.
Ich glaube, das musst du auch, weil das ist die andere Frage, so wie lange kommst du damit durch?
Klar, aber gut, ich glaube, die sind doch wahrscheinlich noch immer eine große Band, ich verfolge die jetzt nicht oder so, aber...
Ich habe die 2018, da habe ich Nergal von Behemoth besucht, der war hier mit Behemoth in Tampa und da haben die Support gemacht, Gojira, Behemoth und halt Headliner Slipknot. Ah. Das war noch wie immer, Maske auf, das ganze Programm, pipapo. Ne? Habe ich auch nur 20 Minuten gesehen, bin nach Hause gefahren, so, aber ich stelle mir vor, dass das eigentlich genauso aussah wie immer. Also ich glaube nicht, dass die sich groß verändert haben.
Also ich habe die 2000, ich will sagen im Jahre 2000, auf ihrer allerersten Europatour gesehen. Und muss ich sagen, auch rückblickend war das eine ziemlich geile Show irgendwie. Also die haben, das war noch alles, du hast noch richtig gemerkt, die Band ist noch total frisch und jung. Also sage ich jetzt so mein Review sozusagen, ja. Du hast gemerkt, die Band war noch richtig frisch und wollte sich noch so richtig beweisen und ist gerade auch auf dieser anrollenden Tsunami-Welle vom Erfolg, ja, irgendwie so gesurft und hat richtig auf den Schlamm gehauen. Also es war auch, die haben es sich echt hart gegeben, auch irgendwie auf der Bühne und so.
Ich habe da auch nur Gutes drüber gehört.
Ja, es war eine wirklich harte Show. Harte, harte Show. Der Sound war auch krass. Also wirklich, die Gitarren haben geklungen. Also nicht mal gut, sondern einfach nur aggro. So, es war so alles in your face, alles auf 11 gedreht. So. Und ja, war ehrlich gesagt, kann ich jetzt auch wenn ich die Band nicht mehr cool finde oder nicht mehr mag oder so, aber für mich damals mit 15 Lenzen richtig krasse Erfahrung gewesen, das Konzert. Und ich habe so ein Konzert hatte ich bis dahin in meinem Leben noch nicht erlebt. So, ja, es war einfach wirklich knallhart so.
Ich mag Bands, finde ich, die sich so richtig Gedanken machen. Es gibt dann ja auch so Bands, die sind so Ausnahmeerscheinungen, ne? Wie zum Beispiel Rammstein. Ich bin ein großer Rammstein-Fan durch und durch. Und die haben ja auch von Anfang an auf so ganz viele Gimmicks gesetzt. Also ne, ganz, ganz viele Gimmicks und damit verbunden natürlich auch ein Image. Aber ich wüsste gar nicht, wie man das beschreiben soll, das Image von Rammstein. Natürlich im Ausland war es wirklich natürlich der böse Deutsche. Ne? Die haben ganz doll damit gespielt, so hey, das, was der, insbesondere in den USA, ne, wenn der Sänger, Alter, so, weißt du, der sieht aus wie ein KZ-Aufseher in Lederhosen auf die Bühne kommt und Feuer spuckt, das ist natürlich ein geiles Image, so, das ist halt echt richtig bitter und das haben wir natürlich absolut ausgeschlachtet, so, ne, und muss man so sagen, also den bösen Deutschen haben die gut gespielt, so haben sie auch viel, viel, viel Kritik für eingesteckt, so, aber ich finde, die haben das auf eine nicht doofe Art gemacht, so, ne, ich finde, ja. Da muss man sagen,
clever.
Genau, dass diese ganzen Masken und diese besagten Gimmicks und so weiter und so fort, das war dann für mich auch schnell klar, dass das eigentlich gar nicht viel mit Image zu tun hat, sondern das ist wirklich Kunst. Durch und durch. Das ist halt so nicht nur einfach, hey, wir sind eine Rockband, sind wir jetzt die Kumpeltypen, sind wir jetzt irgendwie die Witzigen oder sind wir die Bösen? Nee, also Rammstein war immer beyond that. Die waren immer so, Alter, wir haben hier eine komplette Kunstform, eine eigene Kunstform. Stell dir vor, irgendeine Band würde jetzt auch nur annähernd das so machen wie Rammstein. Da würde auch jeder sagen, so, Alter, wer braucht das denn? Und wenn jemand sagt, so, wer braucht das denn, ist das immer gut, weil das oft indiziert so, dass darauf hinweist, dass deine Band so unique und eigenständig ist, dass du die halt einfach nicht kopieren kannst. Wie stehst du zu Rammstein?
Ich habe höchsten Respekt vor Rammstein. Ich finde auch, wie du, dass die ihr Image-Ding komplett irgendwie ja authentisch durchgezogen haben so und auch als es, wie du schon sagtest, eher noch mit sehr viel Skepsis aufgenommen. Also die haben, ne, das muss man ja auch sagen, es wurde mit sehr viel Skepsis aufgenommen. Was sind denn das jetzt eigentlich für Typen? Was sind eigentlich die Politics hier von den Typen so? Warum kokettieren die mit dieser ganzen beinahe Nazi-Optik oder auch teilweise wirklich so fast forciert, so warum machen die das so, ne? Und die ja,
Nazi,
haben.
Ganz kurz, Nazi-Optik trifft es, finde ich, nicht, sondern es ist halt eher so, aber ja. Ganz klar so der wirklich nochmal so der böse Deutsche, so, ne? Das ist so.
Ich finde, also ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen ne, die Musik. Eine
Fascho-Optik.
Ja, Fascho-Optik so. Trifft vielleicht besser, ja, stimmt so, genau. Ja, so Totalitär-Optik und so weiter. Naja, jedenfalls, die haben, das muss man halt auch ganz klar sagen, es ist mit Sicherheit kein einfacher Weg gewesen, auch das so lange und so knallhart durchzuziehen, bis die Leute kapiert haben, dass die Typen eben keine Faschos sind. So, weißt du, wie ich meine?
Dass
also,
es Kunst ist, so, ne?
Genau, dass es Kunst ist und dass die Message nicht pro Fascho ist, sozusagen, die Band da versucht hat, irgendwie rauszuhauen. Und ja, davor habe ich auf jeden Fall Respekt, so, weil das auf jeden Fall nicht der einfache Weg ist, sich so ein schwieriges Image aufzubinden und dann so lange durchziehen zu müssen, bis es die Leute kapieren. So, weißt du, wie ich meine?
Es hat ja eigentlich bei Rammstein auch gar nicht so wahnsinnig lange gedauert, weil Rammstein war auch noch so eine Band, ich erinnere mich, die kamen irgendwie 94 oder 95 raus und die hatten dann, glaube ich, irgendwie bei irgendeiner Zeitschrift auch so eine Beilage irgendwie mit einer Platte oder mit einem Song, das weiß ich nicht mehr so, und das ging auf jeden Fall schon wahnsinnig ab, so, es war die Initialzündung. Und dann, ich weiß noch, so 95, 94 war die Band, das habe ich dann so von älteren Freunden gehört, die sind in den Club gegangen, in den 300er Club, da waren 60 Nasen und die haben die komplette Show durchgezogen, mit kompletter Feuershow mit allem Scheiß. Und ein Jahr später waren die dann schon dick auf dem Bizarre-Festival und so, haben große Festivalshows gespielt und so. Das ging wahnsinnig schnell bei der Band, finde ich. Und aber die haben sich halt auch immer was Neues einfallen lassen.
Ja, weißt du,
da kam mit jeder Platte und die Mucke ist auch einfach gut so. Die Songs sind teilweise einfach fürchterlich stark so, ne? Da, und das ist so ein bisschen mein Problem vielleicht mit Slipknot. Okay, ihr seht alle aus wie diese durchgepeitschten Psychos, ihr habt alle diese Maske auf, aber natürlich, ich tue denen jetzt vielleicht Unrecht, aber ich finde, wenige Songs stechen da so total raus und sind so ganz anders. Und Rammstein geben sich ja sehr Mühe, ob man das jetzt nun mag oder nicht, dass die Songs in sich sehr unterscheiden.
Ja.
Ich finde, die Band wagt mehr und ist künstlerisch durchaus mutiger.
Das stimmt.
Und
wohl.
Das ist noch ein Zeichen dafür, dass die Band sich eben nicht einfach so auf Masken und solchen Gimmicks ausruht, sondern einfach sagt so, ey, die ganze Band ist eine Kunstfigur, die wir geschaffen haben, eine Kunstform mit unserer eigenen künstlichen Sprache. Und das finde ich, ich glaube, die Band, da wird man in 100 Jahren noch drüber reden. Da bin ich mir zweifelsohne sicher.
Ja, ich gehe mit dir. Ich will nur sagen, selbst wenn es dann relativ schnell ging, nichtsdestotrotz haben Rammstein definitiv nicht den Weg des geringsten Widerstands gewählt.
Auf gar keinen Fall. Es war auf jeden Fall ein mutiger Move auch so, ne? Und ich finde aber auch interessant, wo wir jetzt im Vorfeld über dieses Thema gesprochen haben, fallen dir so Bands ein? Also, ne, wir haben ja jetzt gerade viel so über Masken und über Gimmicks gesprochen. Es gibt ja auch Bands, die haben jetzt keine Masken und keine Gimmicks, sondern deren Gimmick ist deren Image, indem die sagen so, hey, wir sind so totale Bad Boys und so, weißt du, und wenn du in unserem Alter bist und im Jahr Ende der 90er Jahre Teenager, dann kommst du natürlich an wem nicht vorbei?
Oh, das musst du mir jetzt sagen.
Ja, an Fred Durst.
Ach so, ja, ich dachte, du sagst Bloodhound Gang oder so.
Ja, okay, extrem gutes Beispiel, selbe Zeit. Die Ende der 90er Jahre waren extrem fruchtbarer Boden für Bands, die so ganz doll auf Image basiert haben, weil es keine Social Media gab, die dieses Image widerlegen konnten. Es gab nicht so einfach, ey, da hat jemand auf dem Konzert ein Foto mit dem Handy gemacht und so siehst du ohne Maske aus. Oder, sondern alles, was du über die Band erfahren hast, hast du aus Fachmagazinen, also aus Musikmagazinen erfahren, was einmal im Monat oder so rauskam und nicht alle Stunde geupdatet wurde, oder du hast es auf MTV oder Viva gesehen oder sonst was. So, ne?
Im
so,
Metal warst, Hammer gelesen.
Genau, du warst dem total ausgeliefert, was sich die Plattenfirmen und Management und Band letztendlich auch selber ausgedacht haben. Und das war eigentlich auch eine coole Zeit, weil da waren so Sachen möglich wie Limp Bizkit, wie Slipknot, wie Bloodhound Gang. Und auf der anderen Pop-Seite natürlich auch, ich meine, das war auch wahnsinnig Pop, aber dann auch so Sachen wie so, hey, Boygroups Ende der 90er Jahre, Backstreet Boys, NSYNC und so. Und da hattest du den Rebell, in der Band. Du hattest den Romantiker. Du hattest den Softie-Typen und so, ne? Und das wurde halt auch alles einfach so aufgenommen und gefressen, weil die haben ja nur alle paar Monate gab es irgendwas Neues über die Band zu hören oder zu sehen. Klar, du hast dann irgendwie in der Bravo, konntest dann pro Woche vielleicht was lesen, aber insgesamt war die Wahrnehmung deines Kunstprodukts über die Medien viel, viel besser steuerbar, als es heute ist.
Das stimmt wohl, ja.
So, und sprechen wir über Bloodhound Gang. Das war natürlich, ich kann mich an die erste Platte von Bloodhound Gang, One Fierce Beer Coaster, 97 kam die, glaube ich, raus. Habe ich damals einen Song namens Kiss Me Where It Smells Funny gesehen. Da war ich 15 oder 14. Auf Viva 2 bei Vava oder sonst was oder irgendein Rockformat. Was es
Viva
2
war geil.
Ja, also die ersten Jahre von Viva 2, muss man sagen, waren geil. Dann wurde es auch Schmutz und das war auch so, da reden wir oft drüber über solche Momente. Das war auch so. Gesehen, weniger als eine Minute von dem Song, Video war witzig und Sound war geil, direkt zu Weihnachten gewünscht und auch direkt Mama in den Plattenladen gegangen. Danke hier nochmal und mir diese Platte gekauft. Totale Grütze, die Platte, muss man sagen. Absoluter Schmutz, durch und durch. Auch große Enttäuschungen damals schon, aber trotzdem immer wieder diese geilen Momente, wo man sich eine Platte kauft, wegen so einem kurzen Schnipsel, was man gesehen hat oder so. Und das Image war ja auch klar, ne? Ein Image, was ich schon als Teenager eigentlich ziemlich gammelig fand. So dieses, ey, wir kotzen auf die Bühne.
Okay, Pimmelwitze.
Pimmelwitze, so scheiße Humor, Toilet Humor, so, das ist auch so, so überhaupt nicht mein Ding. Wenn ihr solche Gags wollt, also dann müsst ihr halt einfach in die Bierkasse spenden und wir lesen die vor.
Ja, richtig, auf jeden Fall. Aber anscheinend fandest du es ja nicht gammelig genug, um dir nicht trotzdem Bloodhound Gang zu Weihnachten zu wünschen.
Ja, wie gesagt, ich kannte halt nur so ein Schnipsel aus dem einen Song so. Und dann habe ich dann diese Band dann irgendwie so bei Rockpalast, WDR oder so live gesehen und fand, ey, ich kann mich erinnern, das war das erste Mal, dass ich auch so eine Band so gesehen habe, so, dass ich selbst mit meinen sehr beschränkten Skills am Bass mit 14 gedacht habe, Alter, wie kann man so scheiße sein? Also die konnten ja wirklich überhaupt nicht spielen und nicht cool, Punk, egal, aber die Energie ist geil, sondern die konnten ja teilweise ihre Instrumente nicht beherrschen und das, Alter, das fand ich auch null lustig. Das war einfach so, Alter, willst du mich verarschen, war das schlecht. Und ich finde auch, so Leute, die so Bloodhound Gang so richtig lustig fanden, waren meistens so richtige Idioten auch.
Ja, schon Kloppis, oder? Ja, auf jeden Fall.
Also muss man ganz klar sagen. Also, aber hat sich für die natürlich total gelohnt. Null Talent, null Skills, also bis auf ein, zwei, drei Hits vielleicht, absolut schrottige Platten, nehme ich an. Und trotzdem sehr, sehr reich damit geworden.
Ja, ist irgendwie trotzdem
gelaufen. Es sei ihnen gegönnt.
Es hat sich auch so ein bisschen, ne, der Crossover, der mir gerade einfällt, zwischen Bloodhound Gang und dann so Jackass, war ja auch die gleiche Ära so ein bisschen, ne? Und das passt natürlich auch wie die Scheiße in die Schüssel irgendwie so, ne? Das ist ja alles so ein bisschen ein Ding. Bloodhound Gang ist auf jeden Fall wahrscheinlich der perfekte Soundtrack, um bei Jackass Fäkalhumor zu machen und sich gegenseitig in die Fresse zu hauen.
Man muss natürlich jetzt aber, darf Jackass und Bam Margera und so diese ganze Zeit Ende der 90er Jahre, die hatten ja, bevor Jackass rauskam, ich habe ja einen Skateboard-Background, wenn man so will, und da gab es dann
CKY.
Da gab es die CKY-Videos, die ich fantastisch fand. So, ne?
Habe ich auch
und
geguckt.
Und da war
damals
eigentlich oft richtig viel geile Mucke. So, ne? Also man darf ihn auch nicht ganz unrecht tun, aber ich weiß, was du meinst. Als denn Jackass so mega Mainstream wurde, das war ja eh eine schlimme Zeit. Weißt du, du hattest so Jackass bei MTV, hattest diese unfassbar schlimme Osbourne-Dokumentation auf MTV und hattest da so den Soundtrack von Crazy Town und ja, Crazy Town war ein bisschen früher, aber von Bloodhound Gang und so, ne? Also keine gute Zeit, so diese Osbournes-Dokumentation, da habe ich auch damals als Teenager schon gedacht, wie kann man sich selber so, wie sagt man, demontieren, so Demontage der eigenen Legende, so, weißt du, der Typ bei Black Sabbath und da habe ich auch gedacht, Alter, stirb du Stück Scheiße, so, ne? Also wirklich, die ganze Familie, auch die Kinder, habe ich gedacht, Alter, was sind das für Menschen? Alle widerlich, egal. Habe ich vielleicht ein bisschen überreagiert, Entschuldigung.
Vielleicht ein bisschen, ja.
Ist mir jetzt natürlich egal. Kann ich drüber stehen, aber damals habe ich diese Sendung auf persönlichen Angriff auf Black Sabbath empfunden.
Ja, ist schon krass, wie du schon sagst, ist sehr krasse Selbstdemontage auf jeden Fall. Du denkst so, ja, Black Sabbath einfach die, ja, für die meisten Leute die Band, die quasi Metal erfunden hat, und dann siehst du diesen Greis von Ozzy Osbourne, der von seiner Frau angebrüllt wird und seine Kinder nicht ordentlich erziehen kann. So, das war schon finster alles so ein bisschen.
Geld frisst Hirn, Simon. Es ist immer das Gleiche. So. Und wie gesagt, zu der Zeit natürlich auch mega, mega dick im Rennen Limp Bizkit. Und das Image von Limp Bizkit ist halt auch voll klar gewesen. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das auf HBO ist oder Netflix. Es gibt eine Dokumentation über Woodstock 1999. Mhm. Hast du dir das mal angeguckt mittlerweile? Da ist auch ganz viel über Limp Bizkit und dass die ja beim Limp Bizkit-Konzert die Leute alle völlig ausgerastet sind, alles zu Klump gehauen haben und die ganz alles angezündet haben. Frauen wurden vergewaltigt, ganz schlimm. Und Limp Bizkit haben dafür den Soundtrack geliefert, sodass die letzten Bauern sich benehmen konnten wie so völlige Assis. Und so habe ich die Band auch immer wahrgenommen. Und interessanterweise habe ich neulich ein Interview mit Fred Durst gelesen, der ja wirklich ein totaler Kloppy auch ist. So. Aber da hat er gesagt so, ey, wir haben viele Jahre lang mit Limp Bizkit den Sound für Leute geliefert, die sogar Typen wie mich in der Schule früher verkloppt haben. So, für Bullies. Das ist ein Sound für Bullies gewesen, den wir gemacht haben. Und das fand ich sehr, sehr, sehr selbstreflektiert. Und das gefiel ihm wohl auch überhaupt nicht. Das ändert natürlich nichts daran, was das für ein Typ ist. So. Aber diese Band war mir schon Ende der 90er, so als junger Teenager, voll unangenehm. So richtig, richtig, richtig doll. Weil, ey, die haben wirklich Rockmusik, so handgemachte Musik in Anführungsstrichen für so Leute vor den Limp Bizkit-Fans, wenn ich mir die damals so vorgestellt habe, das waren halt einfach auch solche harte Prolls. Und die waren nicht viel anders als die Prolls, die so vor der Disco waren und einmal aufs Maul hauen wollten, weil man irgendwie aussah wie ein Punker oder so. Weißt
oder
du?
Weil man doof geguckt hat, so, ja, ja.
Oder weil man doof geguckt hat. Einfach so Gewaltidioten. So, ne? Und das sieht man in dieser Doku sehr, sehr genau, was die auch für ein Publikum angesprochen haben. So, ne? Auch so, ey, alle Frauen, zeigt mir eure Titten und solche Sachen. So, das ist halt so, oh, Alter,
ja,
ich weiß nicht. So, ne?
Absolut unterste Niveauschublade auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man kann das wahrscheinlich, in Amerika war wahrscheinlich die Zielgruppe, hart gesagt, einfach White Trash. Weißt du, wie ich meine? So, das ist so mein, ja, das ist so der Vibe, den ich bekommen habe von Limp Bizkit.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nämlich nicht der Fall, sondern ich finde, ein ganz großer Teil der Zielgruppe waren halt auch einfach so College-Dudes. So, weißt du, so Typen, also die sehe ich hier auch noch viel auf den Colleges. Weißt du, so, keine Sorge um nichts, Mama und Papa bezahlen alles und du weißt ja, studieren ist hier sehr, sehr teuer. Du kannst das alleine eigentlich überhaupt nicht stemmen und du benimmst dich eigentlich wie ein mega Vollidiot. So, ich weiß nicht, ob man das auf White Trash schieben kann, so, sondern es waren auch durchaus, ich finde eher, Limp Bizkit haben für totale Spießer eine Entschuldigung geliefert, sich wie ein völliger Idiot zu benehmen.
Keine Ahnung, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen oder überall. Ich kann es nicht so richtig mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall ging es mir wie dir. Ich fand die Band extrem unangenehm, extrem Panne. Und ich kenne auch keinen Menschen, mit dem ich gut ausgekommen bin, der Limp Bizkit-Fan war, so richtig.
Oh, kenne ich viele. Bei mir im Bekanntenkreis kenne ich tatsächlich einige und ich finde das auch in Ordnung. So. Viele von denen sagen einfach, ey, die Mucke war aber gut. So. Das ist auch, stelle ich mal absolut zur Disposition hier. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber man muss ihnen ja lassen, dass sie definitiv auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren mit der Mucke, die sie gemacht haben. Und hier Wes Borland, so jetzt nochmal hier Gear Talk, Mucker Talk. Der Typ hat sich ja schon sehr, sehr auch als Musiker initiiert. Ne? Der hatte sehr ausgesuchtes Equipment immer gespielt, der hat sehr viel Wert auf Sound gelegt und der hat sich ja natürlich auch nicht so, hey, ich bin jetzt Limp Bizkit, ich bin Fred Durst, sondern der hat sich als Einzelperson innerhalb der Band wie DJ Lethal auch sehr initiiert, indem er so immer sich so geschminkt hat und so, ne? Und ich finde, Wes Borland war immer deutlich, deutlich weniger peinlich als Fred Durst.
Das stimmt auf jeden Fall, ich finde den auch sehr sympathisch. Ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann mal eine Platte damals irgendwie in den 2000ern von seinem Nebenprojekt gekauft hat. Mir fällt der Name gar nicht ein, aber es war so ganz komischer programmierte Drums, Grindcore, Death Metal, Klamauk-Mucke, so ganz weirder Shit. So. Ich habe da einfach nur ein Review von gelesen und es klang so, als wenn die Mucke super hart wäre. Es war dann alles eher so ein bisschen Klamauk, aber durchaus interessant und man hat schon gemerkt, dass der schon auch, ja, keine Ahnung, sich irgendwie, dass der einen größeren Horizont hat als das, was da bei Limp Bizkit abgeht, so, aber ja, ich finde den grundsätzlich eigentlich relativ sympathisch und definitiv, wie du schon sagst, so ein bisschen so eine Kunstfigur, was ja auch eigentlich total raussticht aus dem Image, was die Band sonst transportiert, ja, irgendwie so.
Aber Prollrock halt, ne?
Ja, ja,
so,
genau.
So, aber auch nicht im Sinne von so Prollrock wie so,
Rock'n'Roll, ja, nicht Proll-Rock'n'Roll.
Ja, ja, mhm. Nicht so Classic-Rock, Proll-Rock, so von wegen, das ist ja prollig, weil ich meine, in den 70ern und 80ern galt AC/DC auch als Mucke für Prolls, für Typen auf Mofas und Leute mit einem Schnurrbart und so und einer Jeansweste und meiner Meinung nach ist der beste Look, den es überhaupt gibt, aber egal. Aber das war eher so Proll-Rock für Leute, so, hab das immer so als Entschuldigung für so totale Spießer. Es waren auch oft so Leute, die einfach so normale Disco-Mucke abgefeiert haben. So, aber Limp Bizkit groovt natürlich wie Sau. Es geht ab, Alter. Limp Bizkit richtig abrocken, mit so peinlich Pommesgabel nach oben halten und so, ne? Auch Leute mit Flammenhemden zum Beispiel haben Limp Bizkit gehört. Und die heute, die wir in der letzten Folge besprochen haben, Flammentattoos und so.
Das, da muss ich dir allerdings recht geben. Ich erinnere mich auch, dass bei mir in der Oberschule zum Beispiel so Leute, die sonst nicht, überhaupt keine Gitarrenmusik gehört haben, dass die Limp Bizkit aber schon cool fanden. Also so ein bisschen so Normies und Proleten, das stimmt schon auch. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch so ein bisschen hier in den USA zumindest so ein bisschen diesen White Trash-Querschnitt gab, der das total abgefeiert hat, weil das so ein rüpelhaftes Image war, was irgendwie für Typen, keine Ahnung, mit so einem komischen Selbstvertrauen genau das Richtige war, ja, irgendwie so. Ich finde schon, dass es da auch ein Crossover gibt, aber du hast auf jeden Fall auch recht, dass so Normies und ja, vielleicht sogar Spießer irgendwie, dass Limp Bizkit so deren Gitarrenband war, weil das für die das Image einfach zugänglich war.
Es gibt ja jetzt, wo wir über Image reden und so, ich meine, Limp Bizkit selbst ohne das Image kann ich immer noch nachvollziehen, warum Leute die Mucke gut finden. Mhm. Ich kann das begreifen, ich weiß, was dahinter steckt. Es groovt und er rappt und er hat ja auch eine sehr unique Stimme, Fred Durst und so. Ich kann das so rein objektiv vom Musikalischen nachvollziehen, warum Leute das geil finden. Aber wenn wir über Image und White Trash sprechen, da gibt's natürlich auch so Beispiele, gerade hier in den USA wie Kid Rock, die ja zu derselben Zeit groß geworden sind, so Ende der 90er, Anfang 2000er, wo sie total ihre Heydays hatten. Und was wäre ein Kid Rock ohne Image? Das wäre natürlich total lächerlich und wirklich original gar nichts. Und er hat ja auf diese ganze Image-Scheiße nochmal so derbe, ich weiß nicht, ob du es in letzter Zeit verfolgt hast, einen draufgesetzt, nochmal eine Schaufel. Bei dem laufen ja jetzt bei der aktuellen oder bei der letzten US-Tour im Vorprogramm, bevor er auf die Bühne geht, läuft ja ein persönlich eingesprochenes Intro von Donald Trump.
Ja, Kid Rock ist interessant, der
absoluter Müllmensch.
Absolut, ja, der hat sich absolut zur Figur dieses Trump-Dings gemacht. Ja, der ist einfach echt so, ja, keine Ahnung, das ist jetzt sein Image. Auch die Songs, ne, der irgendwie, ich glaube, die letzten zwei Singles, die der rausgebracht hat, waren so sinngemäß so, ja, wir sind hier die Good Old Boys und so und Trump ist ein cooler Typ, hier im Video fliegt die Trump-Flagge und wenn du es nicht geil findest, dann bist du halt so ein Lip-Tart, so, ne?
Genau. Und
das,
er
so,
versucht,
das ganze
so,
Image so.
Er hat sich so irgendwie zum Fürsprecher und zur Spokesperson für die vermeintliche Angst des kleinen weißen amerikanischen Arbeiters gemacht, so, weißt du, und das ist halt auch so, who the fuck are you, so, ne, so, was denkst du, wer du bist, so, und das ist natürlich auch, also das ist natürlich 110% auf Image gepolt, weil man da auch gut mit Platten verkaufen und dem Typen ist offensichtlich Klar. alles egal, ne, der weiß halt so, ich glaub dem auch, dass der ein konservativer Typ ist, dass der in rechte Politik und so befürwortet, das mag ja alles sein, so, aber sich das dann auch noch zu nehmen, diese Ekligkeit und da so auf so einen absoluten Schurshirt, der ja 50% aller Amis zutrifft, mal eben so und sagt so, ey, ich schlachte das jetzt auch nochmal aus und mach da den Soundtrack für diese Idioten, das ist natürlich schon echt bitter so, ne?
Ich finde es aber auch geil, so bemerkenswert und das ist so ein grundsätzlicher Habitus dieser Demografie, die der genau anspricht. Ich finde es extrem bemerkenswert, wie sehr die sich dann als Freidenker verstehen. Und jetzt mal ohne Scheiß, ich sehe halt auch keine Sau mit großen Joe Biden Flaggen an ihren Pickup Trucks rumfahren oder die in ihre Vorgärten hängen irgendwie. Das ist schon, ich finde das immer super interessant, dass das so auf der einen Seite versuchen, die so ein Rebellen-Image irgendwie durchzuziehen und gleichzeitig, Kid Rock als perfektes Beispiel, lassen die sich absolut vor diesen Karren spannen, zur politischen Litfaßsäule zu werden irgendwie so, ne? Und das finde ich halt
aber
so.
Aber auch nicht für politische Underdogs, sondern für den politischen rechten Mainstream. Das finde ich halt so hart.
Absolut,
so, ne? Das wäre so, als wenn Campino auf die Bühne geht und sagt so, Alter, CSU, Alter, ist das Allergeilste. So, weißt du, der ganz rechte Rand der CSU. So, ne? Und echt, also, das ist nicht zu fassen.
Es ist ja sozusagen, als wenn man brennen würde für die ekligste Seite des Establishments, so. Ja, das ist mein Lifestyle so.
Ist ja das Problem. Ich meine, wir kommen jetzt hier so auf Politics, aber der gemeine Trump-Wähler, der ist ja nur bis zum ganz, ganz kleinen Rahmen Teil des Establishments. Der größte Teil sind natürlich Leute, das sind eigentlich dieselbe Demografie, wie sagt man, wie so AfD-Wähler. Das sind halt Leute, die zum ersten Mal im Leben das Gefühl haben, jemand hört mir zu. Ich brauche einfach nur sagen, ich bin dabei und ich zähle etwas, ich bin Teil etwas, meine Stimme zählt und mir hört jemand zu und ich bin wichtig und ich kann Teil von etwas sein. Und das bedient, und dafür spricht halt Kid Rock, der sagt so, Alter, ich bin die Stimme des kleinen amerikanischen weißen Mannes im Prinzip so, ne? Und das macht die AfD ja nicht anders. Hey, du bist wertvoll, ey, wir geben dir eine Stimme, so, ne? Und das ist natürlich überhaupt nicht rebellisch oder Underdog-mäßig, sondern das ist halt natürlich, du lässt dich instrumentalisieren für so eine totale Dummheit.
Ich verstehe einerseits, dass die Leute das Gefühl haben wollen, gehört zu werden, aber ich würde ja gleichzeitig dann auch gerne, dass da eine gewisse Glaubwürdigkeit dahinter steht. Und Kid Rock ist nämlich auch ein interessantes Thema, weil der Typ, wenn mich nicht alles täuscht, auch extrem reich und privilegiert aufgewachsen ist.
Weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal.
Doch, ist er ja.
Ich finde, das kann man Leuten nicht vorwerfen, so, ne?
Das ist auch gar nicht der Punkt unbedingt, aber ich finde, wenn ich sozusagen, auf dieses politischere Thema anzusprechen. Ja, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass Trump jetzt unbedingt derjenige ist, der mir aus der Seele spricht, weil ich so ein abgehängter weißer Typ bin, dass die Glaubwürdigkeit eigentlich gar nicht da ist, weil auch Trump im vergoldeten Wohnzimmer sitzt. So, das finde ich halt so interessant, diese Diskrepanz irgendwie zwischen dem, was diese Leute eigentlich wirklich sind und womit die eigentlich auch gar nicht richtig, die tun ja auch nicht unbedingt so, als wenn Trump tut ja nicht wirklich so, als wenn er jetzt irgendwie Arbeiterklasse wäre, so, ja. Der sagt ja nur, was die auf dem absolut stumpfesten Level, was die Leute hören wollen. Und den Leuten ist so egal, ob das glaubwürdig ist. Die wollen es nur hören. Die wollen sich nur bestätigt hören, sozusagen. Und ob das glaubwürdig ist, ob Trump wirklich mit denen, ja, identifizierbar ist, wollen die nicht hören. Und ja, keine Ahnung. Kid Rock macht dann dazu den Soundtrack und alle, ja, irgendwie ist es wie Ringelpiez mit anfassen. Alle sind sich einig, dass das alles total hinhaut, so.
Aber es geht auch gar nicht darum, ob die Leute sich mit Trump identifizieren können, weil sie denselben Background haben wie Trump oder dieselben finanziellen Mittel oder dieselben Ideologie oder sonst was, sondern bei Trump geht es halt einfach darum, um Hate Speech. So, der gibt ja einfach den Leuten befriedigt das Gefühl der Leute, die Sehnsucht der Leute, gegen etwas zu sein, weil es geht ja ganz offensichtlich durch die rechten Konservativen hier in diesem Land, die wollen ja nicht für etwas sein, sondern die wollen in erster Linie gegen etwas sein. Und das ist der Soundtrack dazu. Und das ist auch die letzten Videos. Alter, wir haben keinen Bock auf eure verweichlichte Homo-Scheiße. Das ist halt eigentlich so die Bottomline von einem Kid Rock-Video, so, ne? So, laber mich nicht voll mit deinen Liptart weltverbesseren Sachen. So, wir wollen bleiben, wie wir sind. So, Idioten. So, ne? Und ja, könnt ihr auch gerne machen. Also nicht gut. Also das finde ich nicht gut. Ganz, ganz richtig, richtig gammelig. So billig, unglaublich vorhersehbar. Scheiße, und genau das Gegenteil von Rock'n'Roll und auch genau das Gegenteil von Rebel, was er sich in ganz großen Lettern auf die Fahne schreibt.
Ja, das stimmt wohl, ja. Um mal so ein bisschen von dem Thema oder dem Thema mal so einen anderen Twist zu geben, fallen dir denn Bands oder Künstler ein, die besonders dadurch bestechen, eigentlich kein richtiges Image zu haben?
Ja, gibt es auf jeden Fall. AC/DC zum Beispiel. Geile Band.
Hab noch nie gehört, ja.
Habe ich heute Morgen lange drüber gedacht. Haben AC/DC ein Image? Natürlich war das so früher irgendwie so Musik für Prolls, so, ne? Klar, aber die Band selber, natürlich gibt es da dieses Gimmick von Angus Young irgendwie mit einer Schuluniform und so, aber das einzige Image, was mir für die Band einfallen würde, ist halt eigentlich so die Jungs von nebenan. Die kommen mit Jeans auf die Bühne und spielen einfach nur laut und schnell und sind so ehrliche Arbeiterklasse-Jungs, so mit einem britischen Working-Class-Background, so, ne? Das ist aber das einzige Image, was man denen in Anführungsstrichen unterstellen kann. Oder wie siehst du das?
Ja, keine Ahnung. Ich bin natürlich jetzt nicht so into AC/DC, dass ich das von vorne bis hinten nachvollziehen oder dafür sprechen könnte.
Ehrlich und kernig.
Aber die Frage ist ja dann trotzdem, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob die sich trotzdem bewusst überlegt haben, ob das Nicht-Image sozusagen oder eben dieses Normalo-Image fast, ja, Arbeiterklasse-Image, ob das nicht trotzdem extrem bewusst irgendwie, meinst glaub du nicht? Du glaubst, nee, glaub es war einfach authentisch sozusagen? Ich meine, gut, klar, es war ja auch eine andere Zeit.
Genau, ich glaube, dass Rockbands damals, eine andere Band, die mir einfällt, Rolling Stones zum Beispiel. Ich bin ein riesiger Rolling Stones-Fan und jetzt kann man natürlich sagen, deren Image ist irgendwie im Gegensatz insbesondere zu den Beatles, die so die Popper waren, dass sie so die harten Rebellen sind. Aber das ist ja kein richtiges Image, was sie sich ausgedacht haben, sondern die waren ja einfach so. Schwerstens auf Droge und extrem infiziert mit dem Blues-Virus aus den USA. Und haben einfach wahnsinnig geile Songs geschrieben. Aber die sind ja nicht so aufgetreten, ey, wir sind jetzt hier die Härtesten oder sonst was. Aber auch da fällt mir kein Image ein, außer dass das halt einfach kaputte, fertige Typen waren, die aber unglaublich geile Musik gemacht haben. Aber das ist ja kein Image, was man sich ausdenkt, sondern extrem authentisch. Und das würde ich AC/DC ebenfalls unterstellen.
Dann lass uns doch mal, es ist ja vielleicht auch historisch ein bisschen was anderes. Ja, wir sprechen ja hier wirklich davon auch aus einer Zeit, in der einfach Genres entstanden sind und in der vielleicht diese Form von sich Gedanken darüber machen, was für ein Image man überhaupt haben will oder was für ein Image man vertreten will, wie man wahrgenommen werden will, wo das vielleicht einfach gar nicht, wo die Bands vielleicht gar nicht so viel Zeit hatten, darüber nachzudenken, weil sie halt einfach dabei waren, irgendwelche Sounds zu erfinden, die es vorher noch gar nicht gab. So, aber wenn wir jetzt einfach mal in die heutige Zeit ein bisschen mehr gehen, wo das Usus ist, dass Bands sich darum Gedanken machen, wie die Wahrnehmung aussieht oder sich eben auch ganz bewusst, wie wir ja schon mit mehreren Beispielen besprochen haben, sich ganz bewusst bestimmte Klamotten anziehen oder irgendwelche Masken aufsetzen oder so, um eben ein Image zu transportieren. Fällt dir was Aktuelles ein irgendwie, vielleicht auch in den letzten 10 Jahren oder so, wo du sagen würdest, hier ist eine Band groß geworden, die eigentlich gar nicht versucht hat, ein Image zu haben? Irgendwie. Oder wo man vielleicht sogar ein bisschen das Gefühl hat, die sind echt so reingestolpert fast, auch in ihren Erfolg, so, weil die eben nicht irgendwie, weil du nicht das Gefühl hast, dass die alles auf eine Karte gesetzt haben, dass du nicht das Gefühl hast, dass die unbedingt einen Look haben wollten oder unbedingt auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden. Fällt dir da irgendwas Neues oder Aktuelles ein?
Also aus dem authentischen, coolen Bereich oder auch aus dem Pop-Sektor?
Du, was, wie auch immer du willst.
Ja, für mich hat eine Band wie Coldplay oder so als Beispiel jetzt kein Image. Und okay, die waren riesig, so, ne? Sondern es sind halt einfach nur so Typen, die irgendwie in Anführungsstrichen gute Songs geschrieben haben. So, ne? Das ist ein Beispiel, was mir einfällt. Was so unglaublich doll keine Ecken und Kanten hat.
Gutes Beispiel, ja.
So, das hat für mich auch viel mit dem Nichtvorhandensein eines Images zu tun, weil ein Image ist ja auch immer in erster Linie dafür da, um sich von anderen abzugrenzen. Du hast gesprochen so von dem Rock'n'Roll-Markt irgendwie, als ich die Rolling Stones erwähnt habe oder so. In den 60er Jahren gab es ja kaum, oder in den frühen 60er Jahren Bands, die sich da entwickelt haben. Man musste sich noch nicht so dermaßen abgrenzen. Das ging dann mit Bands los wie den Monkees oder so, oder dann später mit Bay City Rollers und solchen ganzen Geschichten, wo sie sagen so, ja, ihr seid jetzt die und ihr seid die Witzbolde und hast du nicht gesehen. Und in modernen Zeiten gibt es denn immer wieder solche Bands, die einfach nur durch ihre Mucke bestechen. Und da fällt mir Coldplay ein. Hast du was?
Ja, nee, also ich sag mal klar, Coldplay ist natürlich ein gutes Beispiel. Und auf diesem eher Mainstream-Sektor, da gibt es sicherlich einen, ist was wie Maroon 5 oder so. Da fällt mir jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ja,
also gut, der Typ langweiliger ist Mucke für langweilige Leute, so, das muss man ganz klar sagen. So, das sind die Leute, die jetzt nicht mehr irgendwie beim Limp Bizkit-Konzert den Larry machen, sondern halt einfach jetzt mit Kindern zu Hause sitzen und Maroon 5 hören.
Was ich unbedingt, wir waren vorhin, oder wir sind ja, wir haben ja auch viel über so offensichtliche Images gesprochen, wie eben Masken und Overalls und ja, da kann man jetzt natürlich, ohne dieses Fass noch aufmachen zu müssen, kann man noch Corpse Paint und Black Metal sagen, ja, das ist natürlich.
Das können wir gerne aufmachen, das Fass. So, es ist, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es immer wieder, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Black Metal ist keine Mucke, sondern Black Metal ist eine Lebenseinstellung. Okay, nehme ich mal, ne, es gibt so Hardliner, es gibt so ein ganz paar Leute, denen nehme ich das ab, aber das sind fast alles Leute alter Schule irgendwie von vor mehreren Dekaden, die damit angefangen haben, aber dass sich immer noch Bands neu gründen und sich halt einfach so völlig ungefiltert, unironisch ein ganz normales Standard-Corpse-Paint ins Gesicht malen und damit auf die Bühne gehen, finde ich immer wieder erstaunlich. Ich verurteile das nicht mal, aber ich finde immer so, Alter, ehrlich? So gibt's ja genauso wie diese Midnight-Hankers-Masken. Es gibt ja auch immer noch neue Bands, die malen sich einfach ein ganz normales Standard-Corpse-Paint auf.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
So, wo meine Eltern wahrscheinlich mit schon zum Fasching gegangen sind vor 20 Jahren.
Ja, ich sag mal, wohin ich den Bogen so ein bisschen spannen will, ich habe das Gefühl, dass natürlich grundsätzlich solche offensichtlichen Images irgendwie, dass die natürlich schon auch da, oft habe ich das Gefühl, dass das dann auch so ein bisschen die Mainstream-Ästhetik bestimmt, so, ja, dass immer aus diesen Subkulturen oder Subgenres irgendwie Ästhetiken kommen, die dann auch mehr vom Mainstream quasi angenommen werden, dann vom Rock- und Metal-Mainstream. Und was mir extrem aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass viele Bands, die so große Metal-Bands, sagen wir jetzt mal Machine Head und Arch Enemy und sowas, dass die interessanterweise oft einen ähnlichen Stage-Look haben. Und zwar haben die alle Klamotten, die aussehen wie aus Mad Max-Filmen. So total weird. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist so.
Ja, ja.
Und ich habe da mal eine Weile recherchiert. Und zwar gibt es da irgendwie so eins, zwei Klamottendesigner und Designerinnen, die halt echt für solche Metal-Bands diese komischen
diese Endzeit-Outfits, die aber nicht zu sehr nach Sci-Fi aussehen, sondern genau, eher als würde ein Mensch lange, lange nach dem ersten nuklearen Holocaust noch auf dem End dem Rest, der vom Planet noch übrig ist, noch weiter gekämpft haben. So sehen sie aus.
Genau, so total so absolut ausgeschissene schwarze Jeans und ja, dann sind da so Nieten reingestanzt und so, weißt du, was ich meine?
Simon, auch gerne Tücher jeglicher Couleur ums Handgelenk oder um Hals oder hinten in der Arschtasche, so ein zerwichstes Tuch und so, ne, Tücher. Es ist auch eine harte Währung bei diesen Typen.
Auf jeden Fall. Und ich habe rausgefunden, musst du mal vielleicht deinen Browser aufmachen. Ich schick dir mal
Browse on, oder, Alter.
Ja, genau. Und zwar gibt es, habe ich gefunden, eine so Klamottendesignerin, das heißt Killer Custom Wear oder so. Und Killer ist K-Y-L-L-A geschrieben. Und da gibt es, wenn du einfach mal in deinen Browser reintippst, killerportfolio.com/live-fotos, da siehst du dann diese ganzen. Ja, ein bisschen lang, oder was?
Du kannst doch einfach einen Link schicken hier bei unserer Software, die wir hier benutzen. Da ist doch ein Group-Chat hier unten. Chat on.
Ah, Diamond. Du hast recht. Wir haben, ey, das ist ja natürlich die Technik, die begeistert, ey.
Ja, schick rüber den. Das ist
ja der Oberknaller. Ja, musst du dir. Ja. Zack, da ist der Link. So.
So,
komm. Und da kannst du jetzt, da kannst du direkt anfangen, ab dem ersten Foto. Da siehst du hier Machine Head in diesen Klamotten irgendwie, ja, so. Und dann klickst du dich so durch. Und das sieht.
Oh ja, da sind. Alter, willst du mich verarschen? Das ist ja furchtbar. Nicht euer Ernst. Geht mal auf kylaportfolio.com, kyllaportfolio.com/live-fotos.
Ja.
Ja, Creator, die haben auch so einen Style, muss man ganz klar sagen.
Stimmt wohl, ja.
Aber eins jetzt, zu eins.
Ja, weil die alle offensichtlich, ne, du siehst hier Arch Enemy, Machine Head, Creator, das ist alles auch so eine Größenordnung von Metal-Bands, die dann irgendwie so ein gewisses Level erreichen, dann so denken so, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich klamottenmäßig so?
Children wir of Bodom.
Genau, sagst, alles, du, alles eine, ein Level so.
Es. Machine Head, ja, 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 das ist natürlich alles, das ist so wie alte Männer, die noch so ein bisschen so den Larry machen wollen. So, muss man sich gefallen lassen.
Es ist auf jeden Fall, das ist mir nämlich irgendwann aufgefallen, dass Bands dieser Größenordnung alle diese komischen, peinlichen Mad Max Outfits haben.
Das ist aber auch so, ganz ehrlich, also vieles davon ist nur sehr, sehr unwesentlich davon, weit entfernt von den Leuten, die du auf Vernehmen triffst, mit dem albernen Zylinder und den Flammentattoos. So, ne?
100%.
Hier zum Beispiel Primal 4 zu sehen. Der Typ hat auch so eine Nietenweste an, mit so einem komischen Cowboy-Hut dazu und einer Gold-Top-Les Paul. Das ist natürlich... muss das sein? Iced Earth, ja. Dann lass doch nichts aus. Wer ist diese Frau? Man muss die stoppen. Jemand muss sich um die in Anführungsstrichen kümmern. So, da muss der Riegel vorgeschoben werden, Simon. Also das muss aufhören sofort.
Schlimm, oder? Es ist wirklich
Wild Street, Alter, ja, hier auch Death, bei der
Death Angel. Ja, das sind so. Das ist so ein ganz bestimmtes.
Auch Mäntel, Ledermäntel, auch sehr angesagt hier.
Abbath ist dabei, sehe ich gerade. Candlemass.
Bebas auch.
Ja, da sind so ein Haufen Sachen irgendwie und du stellst fest, okay, die sehen tatsächlich alle gleich aus. Und ich muss vor allem auch eins sagen, das sind ja auch wirklich hässliche Outfits zum Teil, ne? Diese komischen Patches und Nieten, die einfach auf irgendwelche Jeans und Lederwesten drauf tackern irgendwie und das dann so ein bisschen distressed aussehen lassen.
Also da muss man sich schon für schämen, für diese Outfits.
100 Pro.
Objektiv muss man das so sagen. Also das ist eine Schande, was hier vor sich geht. Wer haben wir da zum Beispiel?
Absolut unerträglich, wie diese Scheiße aussieht. Aber ja, kann ich nur empfehlen. Die URL haben wir ja gesagt. Ich kann es auch gerne nochmal vorlesen. kyllaportfolio.com/live-fotos. Da könnt ihr euch mal die Endstation des einfallslosen Images für Metalbands angucken. Das ist auf jeden Fall so richtig Rohrkrepierer-Level irgendwie.
Ja, man muss ganz klar dazu sagen, dass musikalisch die ein oder andere von diesen Bands ja durchaus irgendwie vernünftig ist oder geile Sachen auch schon gemacht hat, aber das entschuldigt die Outfits natürlich in keinster Weise. Alter, der Typ sieht aus wie ein Pirat, Alter. Der muss auch echt original Kiel geholt und dann verprügelt werden. Alter Vater. Sag mal, aber wir haben das Thema jetzt so ein bisschen gewechselt. Wir kamen gerade so aus dieser Kid Rock Politiknummer raus. Man muss natürlich aber auch nochmal, um den Bogen jetzt zu Ende zu führen, Simon, man muss natürlich ganz klar sagen, dass die Politikfahne, egal für welche politisches Extrem oder Richtung, dass sich auch das viele Bands, sehr, sehr viele Bands zum Image gemacht haben.
Das stimmt wohl, ja. Das so, findet, ne? Findet man durchs ganze politische Spektrum. Ich finde es immer schwierig, aus dem einfachen Grunde, dass ich der Meinung bin, dass man auch Politik, mit der ich vielleicht eher übereinstimme, nicht niveauvoll in kurzen Songs wirklich besprechen. Also mir fällt jetzt auch spontan, wenn ich länger drüber nachdenke, fällt mir vielleicht ein Beispiel ein, aber mir fällt spontan kein Beispiel dafür ein, wo ich sagen würde so, Alter, die Band ist auf so einem Niveau politisch mit ihrer Mucke und ihren Texten, Daumen hoch so, ja. Also da fällt mir jetzt erstmal spontan nicht unbedingt was ein, was wirklich total überzeugend ist auf dem Level. Aber es ist halt auch schwierig.
Es gab auch so viel Mumpitz in die Richtung, Alter. Simon, so, kannst du dich an Anti-Flag erinnern?
Ja.
So eine amerikanische Popband, die sich, die nur, also absolut durchschnittlicher Pop-Punk, so, die nur darüber bestechen wollten, dass sie so anti-this, anti-establishment, anti-government und so, aber so völlig ungefährlich. Mit so Merchandise, was dann am Endeffekt aussah wie so Ed Hardy-Scheiße oder so, ne? Also, auch so völlig ausgelutschtes Image, wie ich finde. Green Day hatten das auch mal eine Weile, wo sie hier mit American Idiot 2004 oder wann, war ja auch nur so Bush Boo und so. Ist ja auch alles richtig und alles cool. Aber wenn das dein Image für eine ganze Dekade ist, oh, ich weiß nicht, Alter. Ich finde das massiv uninspiriert. Und ich finde ehrlich gesagt, dass viele Leute eher lieber davon die Finger lassen sollten, sich das als ihr Image zu machen, dass sie so die Professional Gangsters sind. So, weißt du, so, hey, wir sind die Guten. So, ne? Weil das hat ja auch immer ganz viel damit zu tun, wie sagt man so, Fishing for Compliments. Das ist so auch Preaching to the Choir, ganz viel. Die Leute stellen sich auf eine Bühne und erzählen ihre Meinung an Leute, die eh dieselbe Meinung haben und so. Ah, oh, Gan.
Tut nicht unbedingt weh, ja. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, als Privatmensch liegt vielleicht auch jetzt so ein bisschen, ich bin jetzt natürlich auch so ein bisschen Amerika und besonders auch Trump geschädigt aus den letzten Jahren. Man wird so viel mit Politik zugeschissen im Alltag und setzt sich damit sowieso so viel auseinander, dass ich nicht unbedingt noch Musik hören möchte, die sich damit so auseinandersetzt. Da war ich, als ich jünger war.
Ja, vor allen Dingen nicht auf so einem eindimensionalen, oberflächlichen Niveau.
Ja, da war ich, als ich jünger war, vielleicht noch ein bisschen empfänglicher für. Und ich muss auch da immer, ich kann auch immer wieder sagen, trotzdem dank Hardcore und Punk und so hören, habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Politikbewusstsein überhaupt bekommen als junger Mensch, als ich vielleicht, ja, aber nichtsdestotrotz, heutzutage mit Ende 30, wo ich mich im Alltagsleben mit Politik auseinandersetze und auseinandersetzen muss irgendwie, kann ich das nicht unbedingt noch, also brauche ich das nicht unbedingt noch von Musik dann in extrem runtergekürzter und vereinfachter Fassung so. Da höre ich lieber Musik heutzutage, die mir eine Flucht aus dem Alltag irgendwie gibt.
Also ich habe das ja schon oft erwähnt, ich habe überhaupt keinen politischen Anspruch an Musik. Wenn Musik sich politisch gibt und das gut gemacht ist, finde ich das extrem legitim. Aber es muss halt irgendwie glaubwürdig und authentisch sein und nicht ein Image sein oder ein Gimmick sein, um irgendwie möglichst vielen Leuten nach dem Mund zu reden und zu gefallen. Ne? Und das ist scheiße. Mir am Ende des Tages, ich finde das natürlich irgendwie von einem Kid Rock wesentlich schlimmer, wenn der sich so als Fürsprecher für so eine Trump-Scheiße macht, als vermeintlich Leute, die auf der vermeintlichen richtigen Seite stehen, wie so Anti-Flag und so. Aber ich finde beides gleichermaßen uninspiriert und billig. So, das kann ich schon ganz klar sagen.
Ja, fair enough. Nee, es geht mir ähnlich. Anti-Flag sind ja auch noch ein gutes, sind ja auch wirklich ein besonders schlimmes Beispiel. Da fallen mir noch Rise Against ein. Das ist so, dass so ganz auf einem, ne, auf so einem super oberflächlichen und eigentlich absolut mainstream-fähigen Level so ein bisschen fürs auch, Richtige stehen.
Und oft halt auch gepaart mit extrem durchschnittlicher Mucke, als Trägermasse für dieselben ausgelutschten Parolen herhalten muss. Und da gibt es auch in Deutschland wirklich unglaublich unangenehme Beispiele für.
Oh ja, davon ist wohl auszugehen, ja.
Lass uns da bloß nicht einsteigen.
nee.
Es gibt ja auch Bands, fallen hier ein paar Beispiele ein für Bands, die so mitten in der Karriere irgendwie ihr Image einfach mal gewechselt haben?
Das ist ja eine sehr gute Frage. Mit Sicherheit, wenn ich ein bisschen drüber nachdenken würde, würden mir sicherlich Bands einfallen.
Mir fällt spontan, Entschuldigung.
Also was ich, auch wenn mir jetzt kein super perfektes, konkretes Beispiel einfällt, was es manchmal gibt, habe ich das Gefühl, ist Bands, die auf einmal künstlerisch wahrgenommen werden oder die auf einmal unbedingt als Künstler einen gewissen Respekt haben wollen sozusagen und die vielleicht vorher so ein bisschen klamaukiger oder unbeschwerter unterwegs waren und auf einmal auf diesen Trichter kommen, so ja ey, eigentlich will ich aber als Musiker auch total ernst genommen werden und deswegen ist es jetzt künstlerisch, was ich hier mache. So. Also solche Entwicklungen habe ich auf jeden Fall ab und an beobachtet, auch wenn mir jetzt nicht direkt ein konkretes Beispiel einfällt, aber so, ja.
Ganz offensichtlich ein absolut klassisches Beispiel ist natürlich die Load- und Reload-Phase von Metallica. Das war natürlich voll krass, ne? Weißt du, die haben 91, glaube ich, das Black Album gemacht, was natürlich auch zu Recht eine absolute Legende ist, das Album. Leute behaupten die ganze Zeit, ja, das fand ich schon nicht mehr geil, ist mir ganz egal, was die Leute behaupten, da sind massig Hits drauf, so. Und dann hat man 4-5 Jahre gar nichts gehört und dann kam die Band auf einmal zurück und sie hatten alle kurze Haare und geschminkt und Kajalstift und so interessante, diepe Typen waren sie auf einmal und haben so auch so Garage-inspired Muscle-Car-Rock'n'Roll gemacht mit Flammentattoos und allem Pipapo. Das war extrem.
Aber hart. Auch, es gab auch so ein bisschen Crossover, habe ich das in diesem Grunge Bereich so ein bisschen, ne, so Stone Temple Pilots Ästhetik und sowas, ja, so ein bisschen Schminke unter den Augenlidern und so. Aber eins muss ich sagen, ich muss für die Load in der Hinsicht eine Lanze brechen, dass Metallica als Rockband besser waren als das, was die jetzt versuchen als Metal auf die, also die sind ja so unfähig, Alter, noch Metal-Songs zu schreiben. Ich finde es so unerträglich, was die seit Jahren rausbringen. Und da war die Load fast eine große Kunst dagegen, so. Also das ist, die Band ist leider nicht gut gealtert irgendwie. Und auch wenn diese Phase der Band immer als sehr kritisch betrachtet worden ist und auch zu Recht, das war natürlich sehr erzwungen alles so, und und so ein bisschen Zeitgeist beeinflusst wahrscheinlich. Aber ey, die Band ist seitdem auch nicht besser geworden, seit die wieder in Anführungszeichen richtigen Metal macht. So ganz im Gegenteil.
Ja, jetzt, ich finde das jetzt auch viel schlimmer, weil das jetzt ist so, jetzt kommt das so, wirklich ist das so Daddy-Rock. So, ne, hey, wir waren schon immer Metal und jetzt sind wir halt so ein bisschen älter, aber wisst ihr was, wir sind immer noch richtig kernige Typen, wir haben es immer noch faustdick hinter den Ohren, Alter, mach mal hier lauter den Verstärker. So, weißt du, und das ist auch so, oh, so.
Oh. Ja, das, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob die heutzutage noch bessere Rocksongs schreiben könnten, ja, wenn die jetzt wieder sagen würden, na, okay, wir machen jetzt nochmal sowas wie Load, ich weiß auch nicht, ob das noch gut wäre. Ich glaube, die Band...
Braucht auch kein Mensch.
Braucht auch keiner, aber ich glaube auch, die Band hat einfach, die sind über ihren Zenit so weit hinaus, auch als Musiker irgendwie, oder zum Zumindest als Band in ihrem Kollektiv als Musiker sind die über ihren Zenit, über ihren spielerischen, über ihren songwriterischen Zenit so weit hinaus, dass das eigentlich egal ist, was die machen. Und ey, Hand aufs Herz, trotzdem irgendwie eine coole Band. Cool, dass eine Metal-Band irgendwie so ein Level...
40 Jahre Bestand.
Genau, hat. Und so ein Level von Erfolg erreicht hat, dass, ja, keine Ahnung, dass keiner schief angeguckt wird dafür, dass er Metallica mag.
Die um mitunter die besten Songs im ganzen Game geschrieben haben, muss man auch sagen.
Also, ja, auf jeden Fall. Es gab Phasen bei der Band, wo die unglaublich waren, so, ja. Und deswegen, kann man jetzt so ein bisschen die Nase drüber rümpfen, wie die Band gealtert ist und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich Bands, die auch besser gealtert sind, die, die es ähnlich lange gibt, so, aber nichtsdestotrotz eigentlich eine coole Band. Und wenn die jetzt halt noch weiter Mucke machen wollen auf dem Niveau, auf dem die das halt so machen, ey, okay, enjoy, have fun, so.
Hey, eine Metal-Band, die mir einfällt, die eigentlich auch kein richtiges Image hatte, war ein Slayer.
Weiß ich nicht, ob, ich würde schon sagen, dass am Anfang...
Was, beschreib mir mal deren Image. Außer, dass sie jetzt sagen, ey, wir hatten hier harte Plattencover oder so.
Ich glaube schon, dass das damals, wenn man das so ein bisschen auf die Zeit zurückdreht, in der das rauskam, dass das schon ein sehr, sehr Anti-Establishment-Image auch war. Ich glaube auch noch zu einer Zeit vor allem als anti-religiös zu sein.
Ja, okay, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich finde, deren Image war nicht so greifbar im Sinne wie viele andere Bands. Also die waren ja jetzt nicht so von wegen, ey, wir haben jetzt immer dieselben Outfits.
Nee, klar.
Klar, okay. Aber du weißt,
ich glaube einfach wirklich zu der Zeit, als die rauskam, war diese ganze antireligiöse Tour zumindest im amerikanischen Mainstream noch ein sehr großer Schockfaktor. Und ich glaube, die Wahrnehmung, dass die vielleicht doch nicht so ein krasses Image haben, liegt vielleicht auch einfach daran, dass sich die Zeiten so verändert haben, dass du damit heute keinen mehr schockst. Aber damals vielleicht schon.
Mir fällt noch eine Band ein, die ihr Image ganz krass geändert haben im Laufe ihrer Karriere. Beastie Boys.
Oh ja, sehr interessant, auf jeden Fall.
Extrem, ich bin ja großer Fan und die Band gestartet mit so, also so auf so Bloodhound-Gang-Niveau, mit so Gummischwänzen auf der Bühne und ey, alle Frauen bitte zeigen mal Titten und Saufen und so Fun-Rap und hast du nicht gesehen, so extrem Sachen, die nicht so gut gealtert sind, wo wir sich auch später oft entschuldigt haben und dann ja sehr, sehr politisch geworden sind. Halt auch in Anführungsstrichen erwachsen geworden sind und ich verurteile das auch überhaupt nicht. Ne? Und ich mag auch die erste Beastie Boys Platte zum Beispiel extrem gerne. Aber das war auch sehr ein Imagewechsel, der auch sehr bewusst stattgefunden hat, auch nach außen hin ganz klar so kommuniziert wurde. So, ey, wir haben auf diesen Tittenhumor keinen Bock mehr.
Ja.
So.
Das stimmt wohl. Und wie du vorhin schon sagtest, auch zu einer Zeit noch ihren Imagewechsel vollzogen, als man auch noch das Narrativ kontrollieren konnte, richtig, über das, was man als Band und übers Label und in die Presse rausgegeben hat. So, ne?
Nicht zuletzt sind wir ja auch ein Gear-Podcast, Simon, und da bleibt natürlich auch der Punkt nicht aus. Ich finde, ganz viel mit dem Image einer Band hat es natürlich auch zu tun, welche Gitarre hängt man sich um den Hals.
Ja, das stimmt.
Wie wird man über sein Equipment wahrgenommen? Und Alter, ich weiß einfach, was für Leute zum Beispiel ein Engel-Amp spielen oder die Engel-Cabinets auch spielen. Und ich meine das überhaupt nicht wertend, aber ich habe da sofort ein Bild vor Augen von Leuten, die das tun. Nur als Beispiel.
Ich finde es zum Beispiel interessant, weil Engel, finde ich zum Beispiel, hat für mich überhaupt kein richtig krasses Image. Ich finde, ich erinnere mich noch, ich habe irgendwann mal so ein Gear, mich hat mal Metal Sucks oder Metal Injection, haben mich mal gefragt, damals zu WFAM-Zeiten noch so ein Gear-Rundown zu machen. Und ich erinnere mich noch, dass in der Kommentarspalte da übelst drüber hergezogen wurde, weil das alles nicht cool ist, so, ja, irgendwie. Und naja, ich finde immer, dass das Gear, dass so ein Gear-Image extrem, aber auch wirklich super extrem in diesem ganzen Doom- und Stoner-Kreisen ist das so, habe ich das Gefühl, wird sich extrem über die Gear definiert irgendwie.
Vor allen Dingen auch viel dahinter versteckt, das sage ich ja sehr, sehr oft so, ne? Hast du die teuersten Fast-Pedals, hast du irgendwie 4 alte Vintage-Orange- oder Green-Boxen so und natürlich spielst richtig pisslangweiligen zum Einschlafen verdammten Setzkasten.
Ja, furchtbar, ja. Aber das, ja, genau, da habe ich das Gefühl, dass das Equipment ein extrem großer Teil des Images ist irgendwie und das ist halt so ein Circle-Jerk irgendwie. Finde ich weird. Ich finde, das ist, ja, es gibt so Szenen, wo das total krass Usus ist, aber ich.
Aber du kannst, es gibt einfach Equipment-mäßig, Simon, es gibt. Also man muss, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht immer eine ganz bestimmte Art von Musiker ist, die sich zum Beispiel die Steve Vai Jam-Gitarre kauft.
Ja, klar.
Mit dem Griff drin. Das ist nicht zu, du weißt, was das für Typen sind. Das sind halt Typen mit Kinnbart. So,
und momentan, ne? Oder in den letzten 4, 5 Jahren ist ja auch ganz große Comeback von BC Rich irgendwie, diese ganzen Revival.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Das finde ich so schade, schon wenn ich unterbreche, weil BC Rich, die wird dann halt auch gerne so von denselben Leuten so ironisch verwendet, die sich auch so ironischerweise gerne einen Schnurrbart wachsen lassen und so. Weißt du, die denken so, alter BC Rich, so. Und das finde ich, wird weder den Musikgenres, die ich teilweise liebe, wo BC Rich mit Selbstbewusstsein gespielt wurde, als auch irgendwie von der Mucke, die damit gemacht wurde. So. Und ich finde, viele Bands hängen sich heutzutage gerne mal so eine Gitarre rum und hat das so einen pseudo-ironisch angehauchten Retro-Schick. So, passt
ja,
nicht.
Ja, Retro-Schick ist sowieso so eine Sache. Das ist eigentlich auch noch eine Image-Kategorie, die wir sehr hätten ausschlachten können. Aber ne, irgendwie, wenn ich an Thrash denke, irgendwie immer noch weiße High-Tops und Stonewashed-Jeans und tralala.
Auch krass, ja. Es gibt kein Ende. Es ist wie die Midnight-Maske. Es gibt kein Ende.
Ja, also ja, da gibt es natürlich, wie gesagt, noch ein paar Fässer, die man wahrscheinlich noch unendlich aufmachen könnte irgendwie an Images, die extrem ausgelutscht sind, so und ja, da.
Aber so, was die. Früher war das noch einfacher, so, ne? Da weißt du ganz genau so, Alter, wenn jemand eine BC Rich umhängen hat, der wird uns auf keinen Fall mit irgendeinem Indie-Rock langweilen. Und damals war es auch ganz genau so, Alter, wenn sich irgendwie jemand eine Telecaster umhängt, dann weiß man auch so ein bisschen, was man zu erwarten hatte. Da kommt jetzt auf jeden Fall kein Metal-Geboller oder irgendwie sowas. Ne? So die Zeiten haben sich, ist vielleicht auch ganz cool, so ein bisschen geändert, aber ich vermisse auch so ein bisschen Zeiten, wo man so anhand der Gitarrenmodelle bei den Musikern so direkt drauf schließen konnte, okay, was kommt da für Mucke auf uns zu?
Ne? Ja, wie gesagt, da gibt es heutzutage nur noch ein paar Genres, die finde ich so sind. Ne? Doom Stoner ist auf jeden Fall so Nummer 1. Da weißt du, da kannst du den Bands und ihrem Equipment direkt ansehen, was für Mucke sie spielen. So. Ja, um jetzt vielleicht mal so langsam zum Ende zu kommen, kannst du an irgendein Genre denken, wo das Image in der Gitarrenmusik nicht so eine große Rolle spielt oder eigentlich sogar sehr, sehr langweilig ist?
Naja, es gibt schon so Mucke, die jetzt auf zum Beispiel die Bands, die eigentlich normalerweise bei den in Deutschland zum Beispiel bekannten Gitarrenmagazinen so auf dem Cover sind. Das löst in mir zum Beispiel gar nichts aus. Ein Joe Bonamassa zum Beispiel. Das ist ganz bestimmt ein ganz toller Gitarrist. Oder ein Joe Satriani oder so. Das ist halt so Mucke, die haben kein Image, sondern deren Image ist, Alter, wir sind super Gitarristen. Wir sind ab. So, und das löst in mir persönlich überhaupt nichts aus. Und das ist auch Mucke, das ist ja aber auch, ich wüsste nicht mal, wie ich das Genre benennen soll. So, ne? Da kann ich mich auch gar nicht so drüber auslassen, weil ich solche Mucke von diesen Leuten auch einfach nicht höre.
Ich finde, was ähnlich ist wie das, was du beschreibst, ja, dieses Virtuoso oder einfach Gitarristenmusik, von Gitarristen für Gitarristenmusik, was sehr ähnlich, ja, schlimm, was sehr ähnlich ist und auch ähnlich schlimm, finde ich, ist Tech Death. So technischer Death Metal hat eigentlich, ja, die Plattencover sind immer irgendein Planet oder irgendwas, ja, Science-Fiction, Raumschiff, Sternehimmel, irgendwas so und super klinische Produktion und die Leute, ja, sind auch so irgendwie oft aalglatte Typen mit super teurem Equipment und das Einzige, was so ein bisschen nach Metal ist, aussieht, ist vielleicht, dass die lange Haare haben, aber auch super schön geföhnt und zurechtgelegt. Ist so auch so ein ganz. So, da sind eigentlich so wenig Ecken und Kanten, was total weird ist, weil wenn man mal ganz objektiv Tech Death betrachtet, das ist ja eigentlich auch eine ziemlich extreme Mucke so, aber es kommt eigentlich überhaupt nicht extrem rüber. Es ist super weird für mich so.
Nee, wenn, dann bitte lieber richtig voll Prog. So, ne?
Ich auch,
so, ohne dass die noch. So, ja, aber das ist mir dann noch lieber, wenn da nicht versucht wird, noch so diese Metal-Lanze hochzuhalten, sondern wenn es einfach nur darum geht, so mega frickelig wie irgend möglich zu sein. Das ist irgendwas, damit kann ich um. Das finde ich zwar nicht geil und höre ich mir nicht an, aber so ganz technischen Metal, aber das Thema hatten wir schon so oft. So, ich werde da auch einfach nicht, wird bei mir niemals irgendwie fruchten in irgendeiner
Form. Ja, es ist halt, glaube ich, wirklich für Leute, die in erster Linie. Für Leute, die sich auch viel Gitarren-YouTuber reinziehen und so, ne, wo es einfach darum geht, so, oh, krass, kann der cool Gitarre spielen, oh, was für eine geile 5000 Euro Custom-Gitarre ist das, oh, krass, wie technisch das alles ist, so, ne, und ich glaube, so Sachen wie Image spielen da wahrscheinlich fast gar keine richtige Rolle, so, das Image ist einfach nur das eines extrem fähigen Musikers. Und inhaltlich, glaube ich, wird da nicht viel mehr erwartet. So, es ist eine interessante. Und man muss ja auch dazu sagen, solche Bands haben ja durchaus viele, viele Fans. Und ich finde das sehr interessant, weil ich finde, dass solche Bands, ja, bleiben wir jetzt mal beim Tech Death Metal, beim absoluten durchschnittlichen Tech Death Metal irgendwie. Ich finde, dass die Bands mir als Hörer extrem wenig Identifikationsfläche geben. Auf einer Ebene, die über, boah, kann der gut spielen, hinausgeht. So, weil das ist ja eigentlich am Ende des Tages, ist es doch das, warum Bands sich überhaupt einen Kopf machen um ihr Image. So, ja, was ist meine Identifikationsfläche? Wen kann ich damit ansprechen? Oder wie kann ich die Leute ansprechen, die, mit denen ich mich identifizieren kann? So, ja, wie mache ich das alles irgendwie? Und bei Tech Death und ja, teilweise Prog oder so Virtuoso Gitarrenmucke ist es sehr, sehr interessant, weil das selten eine Identifikationsfläche über das Technische hin. Talent, ja, hinausgeht.
Deren Image ist das Talent. Deren Image ist halt, da guck mal, wie gut das ist. Aber für mich als Punker oder Rock'n'Roller, wie man immer es nennen möchte, ist natürlich, guck mal, wie gut das ist, das eigentlich am wenigsten interessante Merkmal, warum man total auf eine Band steil geht, sondern es ist so, das ist ja einfach, weil gut ist so everybody's darling, so, ne? Das ist völlig langweilig.
Absolut.
Aber, ne, es läuft hoch und runter. Simon, ja, ich irgendwie, keine Ahnung, das ist, ich habe mir irgendwie das Gefühl, über dieses Image, hätte ich fast gesagt, über dieses Thema reden wir nochmal.
Ja, das kann sein.
Ich hab mir noch so viel aufgeschrieben zu dem
ja,
Thema.
Ja, das ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir über Image sprechen. Ich habe auch das Gefühl, dass es noch eine Menge zu sagen gibt, aber wir haben jetzt auch schon was, 2 Stunden voll oder so, ne?
Ja, ganz genau. Und es gibt, ich würde gerne nochmal auf das Thema eingehen und über den deutschen Markt sprechen, auch gerade was so deutschsprachige Künstler betrifft.
Können wir gerne machen.
Finde ich auch sehr
interessant. Definitiv, ja. Können wir gerne nochmal in einer Folge machen, die sich dann so ein bisschen hier drauf bezieht.
Machen wir.
Aber mit Fokus auf deutsche Bands.
Simon, schön war's. Danke, dass du mir den Samstag versüßt hast.
Ja, dito.
Ich hoffe, du hast ein schönes Restwochenende und bis später.
Mach's gut, Hanno. Ciao.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.